Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcius Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hola, sera, liebe Tifosi, ist wieder Calcius Jamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baran und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber.
Ciao a tutti.
Hallo, René. Ja, liebe Tifosi, der René und ich, wir begrüßen euch heute nach einer zweiwöchigen Pause, die uns aber gut getan hat, ne?
Ja.
Ja. Weil wir ja uns auf eine Fortbildung vorbereiten müssen und deswegen, liebe Tifosi, bekommt ihr uns aktuell nur im 2-Wochen-Rhythmus zu hören. Aber wir machen es für euch, denn in Sachen Spielanalyse und Scouting sind wir dann noch besser für euch aufgestellt in nächster Zeit. Aber es ist schon anstrengend, alles unter einen Hut zu kriegen, ne, René?
Ja, darum meinte ich auch mit ja. Es ist, reicht dann schon alle 2 Wochen. Es ist ziemlich anstrengend momentan, ja. Mit Job, Familie, Studium und dann auch noch ist jede Woche Podcast halt schwierig. Ja. Und wir machen eben alle 2 Wochen Podcast und in den Wochen, wo wir nichts machen, dann knallen wir eigentlich meistens dann noch irgendeine Kleinigkeit für unsere Patreons raus.
Genau.
Das lassen wir uns dann eigentlich nicht nehmen und von dem her sind es dann eh fast wieder jede Woche irgendwas. Also ja, ist dann schon genug Stoff.
Genau, so sieht's aus. Also, liebe Tifosi, wenn ihr uns jede Woche genießen wollt, bei Patreon haben wir immer Bonusmateriale raus. Das sind so, ja, so kleine Podcasts, die dauern natürlich nicht so lange wie hier. Die gehen manchmal dauern die 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Jetzt denkt sich sicherlich der eine oder andere, ja, wenn ihr so viel zu tun habt, warum macht ihr dann bei Patreon was? Ganz einfach, das kann ich euch sagen, weil es ist halt so, wenn wir hier bei Mein Sport Podcast einen Podcast hochladen, dann müssen wir den noch auf anderen Webseiten platzieren. Dann muss ich dann noch einen Teaser abtippen, der mindestens 300 Wörter hat, wo auch nochmal ordentlich Zeit drauf geht. Ja, und insgesamt geht da eigentlich das Dreifache beziehungsweise bis zum Vierfachen an Zeit drauf, wenn wir bei Mein Sport Podcast und den anderen Plattformen den Podcast hochladen. Bei Patreon ist es einfach nur aufnehmen, platzieren, fertig.
Und cool ist natürlich auch, dass wir den Patreons dann auch ein bisschen mehr bieten können. Genau. Von dem her ist es auch eine coole Sache.
Genau, dass es alles fair bleibt. Und genau, René, du kannst ja mal unsere Tifosi über unsere neuen Levels informieren, die wir jetzt eingerichtet haben bei Patreon.
Ja, genau. Die allgemeine Community hat ja noch nicht Wind davon bekommen, unsere Patreons natürlich schon, da haben wir das ganz transparent mit denen kommuniziert, wir haben uns mit sehr vielen Podcasts, auch mit sehr viel größeren Podcasts als wir sind, ausgetauscht und über Patreon gesprochen, weil es eben für viele die einzige oder die große Einnahmequelle einfach ist, ohne Spenden quasi läuft so ein Ding einfach nicht und da kam einfach bei rum, dass wir unbedingt einfach Levelstufen brauchen. Viele haben dann gesagt, ja, ihr verschenkt euren Extra-Content, warum macht ihr das? Das zahlt sich dann gar nicht aus. Oder warum soll einer, keine Ahnung, der 1 Dollar gibt, dasselbe bekommen wie derjenige, der 10 gibt? Und ja, dann haben wir uns da einfach mit ein paar ausgetauscht und dann sind wir einfach drauf gekommen, okay, dann bauen wir einfach ein paar Levelstufen ein und wo das ziemlich gerecht ist, haben wir uns da auch umgesehen, wie das andere handhaben und da haben wir das teilweise dann übernommen und sind uns selbst ein paar Dinge eingefallen und ja, ich glaube jetzt ist jeder, glaube ich, ganz gut zufrieden mit denen, wie wir das aufgestellt haben. Und es ist ein bisschen so wie bei einer Wahl. Viele Leute denken sich, ja, aber was bringt es jetzt, wenn ich jetzt Patreon werde? Das hat eh keinen Ausschlag. Doch, genau das hat es. Also jeder, der sich dazu entschließt, uns zu unterstützen, kommen wir ein Stück näher daran, den Podcast langfristig erhalten zu können. Und ja, jeder Einzelne ist einfach wichtig. Wir bekommen auch oft Mails oder Nachrichten, wo dann steht, ja, wow, ich wollte eigentlich schon vor 2, 3 Monaten oder ein Jahr Patreon werden, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, mich anzumelden. Nehmt euch einfach die 15 Minuten Zeit. Wenn ihr Unterstützung braucht, schreibt uns eine Nachricht. Wir sind immer da, oder unser Admin, der Paul, leitet uns das weiter und wir unterstützen euch dann. Da ist ganz easy und ihr seid einmal angemeldet und dann habt ihr sämtlichen Extra-Content, den es gibt.
Genau so sieht's aus, liebe Tifosi. Und damit ihr wisst, was ihr geboten bekommt bei Patreon, und dann sind wir auch schon fertig hier mit unserer kleinen Dauerwerbesendung. Es ist so, wir haben halt ein 1-Euro-Level, wo ihr Fragen stellen könnt, die dann auch im Podcast berücksichtigt werden. Und ihr sichert halt die Zukunft dieses Podcasts. Das gibt's.
Und bei Kicktipp.
Und bei Kicktipp sind davon, genau. Jährlichen Kicktipp-Runde könnt ihr ebenfalls mitmachen. Dann haben wir das 3-Euro-Level, ja, wo das ganze Bonusmaterial wie Podcasts, Interviews oder schriftliche Blogs, wenn sie denn hochgeladen werden, man drauf zugreifen kann. Dann haben wir ein 5-Euro-Level. Du hast ja eh alles aufgeschrieben, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, ja?
Genau, ja, stimmt schon.
Genau. Wenn man 5-Euro-Level hat, dann verfügt man natürlich über die vorigen Levels, die wir gerade erwähnt haben, plus dass man in unserer Telegram-Gruppe direkt mit René
und mir, wenn man es möchte.
Genau, wenn man es möchte, direkt mit René, mir und dem Paul, unserem Admin, kommunizieren kann. Das gibt es dann für 5 Euro. Dann hatten wir, glaube ich, 8 Euro, oder?
Mhm, genau.
8
hatten wir, ja.
Was war nochmal
8? Ja, da haben wir gesagt, wir machen alle 1 bis 2 Monate, wo wir ein Spiel live kommentieren. Ah, das genau. Müssen wir noch schauen, wie wir das technisch abchecken. Wir haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es da gleich jemanden gibt. Gibt es aber, und dann hat es noch jemanden gegeben, der hat es ein bisschen übertrieben.
Genau.
Ja, da haben wir dann noch ein Level einfügen müssen. Vielen Dank und liebe Grüße gehen raus an Markus.
Genau, und ab 8 Euro gibt es dann ein Live-Spiel mit René oder mit mir, und bei Patreon gibt es eine Livestream-Funktion. Und wenn die so funktioniert, wie es angegeben ist, dann sollte das eigentlich auch technisch klar gehen. Und genau, ab 10 Euro habt ihr dann auch alles mit drin, was wir eben schon genannt haben. Plus, dass ihr nach 6 Monaten noch ein T-Shirt von unserem Merch von uns geschenkt bekommt. Das sind die Levels, die ihr zur Verfügung habt. Und ich denke, dann haben wir eigentlich alles erörtert. Oder habe ich etwas vergessen, Herr Steinhuber?
Nein, ich würde sagen, wir starten mit der Top 11 der Hinrunde.
Genau.
Denn was wir ja noch nicht erwähnt haben, wir befinden uns in Part 1 des Podcasts.
Genau.
Und in Part 2 haben wir 2 ganz spannende Gäste, mehr dazu etwas später. Darum müssen wir heute ein bisschen Gas geben, damit der Podcast nicht 3 Stunden wird. Denn wenn wir die Top 11 der Hinrunde machen und dann noch 2 Gäste haben, dann könnt ihr euch vorstellen, was da los ist.
Genau, heißt also, der René und ich, wir müssen uns kurz halten, und das können wir ja so gut, aber diesmal müssen wir es, weil wir haben jetzt 19.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit an einem Montag und die Jungs kommen rein um 19.45 Uhr.
Ja? Richtig, ja. Okay. Müssen wir eigentlich ordentlich Gas geben.
Alles klar, da müssen wir wirklich Gas geben, liebe Tifosi, wir fangen an mit der Top 11 der Hinrunde. Und ja, René, ich würde sagen, du hast den Vortritt und du darfst uns gerne mal sagen, wie deine Defensive ausschaut, also Tormann plus deine 4-3-3 haben wir gesagt, ne?
Genau,
4-3-3 ist das System, haben wir gesagt, genau. Ja. Dann kannst du mir gerne sagen, wie deine Torhüterposition aussieht plus die 4er Abwehrkette.
Jawohl, das mache ich gerne. Und zwar, meine Defensive besteht nur aus Mailändern. So viel kann ich schon wegnehmen. <Ja. lacht> im Tor Donnarumma.
Ja.
7 Spiele ohne Gegentreffer, absolut souveräner Rückhalt für Milan gewesen, auch wenn sehr, sehr viele in der Innenverteidigung immer wieder mal verletzt oder Corona-bedingt ausgefallen sind. Sehr wichtiger Mann.
Ja.
Über rechts komme ich mit dem sehr gefährlichen Hakimi von Inter Mailand, natürlich 6 Saisontore. Ja. Hatte zu Beginn ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt ist er einfach der Mann, der auch die Spiele für Inter im Alleingang entscheiden kann, und darum auf jeden Fall Hakimi bei mir drinnen. Was ich natürlich erwähnen muss im Tor kurz, war natürlich schon schwierig, denn ein Marco Silvestri, ein Musso oder ein Granio waren natürlich auch sehr stark, und auf rechts jetzt zum Beispiel hatte ich auch Calabria oder Cuadrado im Gespräch, aber habe mich für Hakimi entschieden.
Ja.
In der Innenverteidigung geht es rot-schwarz weiter, und zwar Simon the Wall Kjær.
Tschüss!
Ja. Bester nicht Mann. Viel zu diskutieren.
Yeah.
Bester Mann bei Milans Defensive. Absolut souverän. Und Sein Nebenmann ist ein Mann in Blau-Schwarz und zwar Bastoni. Der mir ebenfalls defensiv sehr gut gefällt und er hat halt einfach eine überragende Spieleröffnung und darum ist Bastoni für mich auch nicht wegzudenken. Es waren dann noch so im Gespräch Romero von Atalanta Bergamo, der jetzt ein wahnsinniges Spiel gegen Milan abgerufen hat, also Ibrahimovic so abzumontieren. Und Mancini von der Roma war auch noch eigentlich der bessere Mann von der Roma in der Defensive. Aber Kehr und Bastoni bei mir und über links kommt der Eilzug, Theo Hernandez.
Der TGW. Ja,
der TGW ist am Start, ja. Auch noch zu erwähnen natürlich die Marco von Hellas Verona und Gosens. Ja. Aber ja, an Theo Hernandez kommt niemand vorbei. Also Donnarumma, Hakimi, Kier, Bastoni und Theo Hernandez.
Okay.
Du, Sascha?
Ja, machen wir es kurz. Also im Tor habe ich zwischen Donnarumma, Emil Audero und Marco Silvestri geschwankt. Emil Audero tatsächlich auch sehr gut gehalten die Saison hier. Aber ich habe mich am Ende für Marco Silvestri entschieden. Weil ich mir dachte, ich habe schon so viele Mailänder in meiner Mannschaft, ich muss da irgendwie ein Gleichgewicht halten und Silvestri ist mir halt immer, also immer wenn ich Hellas geguckt habe, da war jetzt schon ein paar Mal die Saison, war dieser Silvestri eine Wall. Da ging einfach nichts durch, eine Katze auf der Linie, richtig gut gehalten, genau. Donnarumma auch stark, ja, aber der Silvestri hat so viele Bälle gehalten, wo ich gedacht habe, der ist drin, aus kürzester Distanz, dass ich gedacht habe, okay, Silvestri geht bei mir ins Tor. Dann habe ich mich in der Vierer-Abwehrkette auf rechts, habe ich auch geschwankt zwischen Hakimi Calabria und Cuadrado, habe mich aber am Ende für Calabria entschieden, weil er im Gegensatz zu Hakimi konstanter war, von Anfang bis Ende abgeliefert hat. Und Hakimi finde ich offensiv besser wie Calabria. Wobei ich nicht sagen will, dass Calabria schlecht ist, aber ich fand Calabria gegen den Ball besser wie Hakimi. Und weil er konstanter war, hat er von mir den Vorzug bekommen. Dann ja, Simon Kjær ist klar, war für mich der beste Innenverteidiger von allen in der Hinrunde. Und ich habe mich aber als sein Pendant für einen Mann von Atalanta Bergamo entschieden. Das ist Christian Romero tatsächlich. Nicht nur wegen dem Spiel gegen Milan, sondern klar, hat am Anfang der Saison so seine Probleme gehabt, reinzufinden in das System Gasperini, aber dann hat er richtig abgeliefert. Wenn ich Atalanta gesehen habe, ist er mir immer wieder positiv aufgefallen und ja, um das Ganze auch statistisch ein bisschen zu unterstreichen, der Typ hat 14 Saisonspiele gehabt, der hat 55 Bälle abgefangen. 55! Das ist ein echt krasser Wert, weil normalerweise schon 3 abgefangene Bälle pro Partie schon stark sind. Und wenn man das mal hochrechnet, das sind schon 4, noch was. Ja, sind knapp 4, ja, 3,9 bis 4,0. Dann 56% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und man darf nicht vergessen, Atalanta hat so gut wie keine Raumdeckung. Da ist nur direkte Manndeckung. Und dann hast du es natürlich schwerer, deine Zweikämpfe zu gewinnen, als wenn du im Verbund verteidigst. Und ja, er gewinnt 68% seiner Kopfbälle. Also Romero bei mir, der Mann neben Kehr und ja, dann auf links habe ich mich auch für den französischen TGW entschieden, wobei Gosens halt auch echt stark war, Di Marco auch auf dem Schirm, aber an Theo führt einfach kein Weg vorbei dieses Jahr.
Ja.
Genau, das war meine Defensive.
Unsere Defensive, jawohl.
Genau, unsere, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir zum Mittelfeld und wir spielen mit einem Dreier-Mittelfeld und du darfst gerne wieder anfangen und mir sagen, wer es bei dir in deine Top-11 geschafft hat.
Auf den Achterpositionen spielen bei mir Henrik Mkhitaryan. 8 Tore, 8 Assists, für mich der überragende Mann bei Roma oder auch der Grund, warum sie überhaupt noch so weit oben mitmischen können, ist die individuelle Klasse von Mkhitaryan. Ja, ja, überragend einfach. Auf der anderen Seite Barella, natürlich. Der Mann mit 2 Lungen. Das ist auch ein Vorteil, der kann auch mal Corona bekommen und spürt immer noch nichts, hat immer noch die zweite Lunge.
Genau, spielt mit einem Lungenflügel weiter quasi. Ne?
Nicola Barella auf jeden Fall verdient, ja, mega.
Ja.
Und Frank the Tank Cassie auf der 6 bei mir, meine 3 Mittelfeldspieler.
Sheesh, sehr schönes Mittelfeld. Bei mir sieht es so aus, ich habe mich auf der 6 für Brozovic entschieden von Inter. Am Anfang der Saison hat er mir nicht so gut gefallen, in den ersten paar Spielen, aber danach wieder zur geformten Form ist er gelangt. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass Brozovic als Regista 6 Vorlagen und ein Tor beisteuern konnte, ist bemerkenswert, ne? Was hast du nicht oft, dass ein Regista so viele Scorerpunkte sammelt? Kessié habe ich auch, aber den habe ich auf die 8 gestellt. Und ja, er wirkt dort so ein bisschen als die defensive Absicherung, ebenfalls auch von Henrik Mkhitaryan. Ich habe zwar lange überlegt, ob ich Calhanoglu reinnehme für Mkhitaryan, weil Calhanoglu halt, klar, der hat nicht so viele Scorerpunkte, aber er war ja, glaube ich, der Spieler in Europa, der die meisten Schlüsselpässe gespielt hat, ne? Ja, und einfach auch extrem wichtig für Milan, aber Mkhitaryan, Alter, wie du gesagt hast, 8 Tore, 8 Vorlagen und man muss sich halt vorstellen, das hat er in 18 Spielen 16 Scorer gesammelt. Das ist
Das ist krank.
kranker Wert. Wer noch so im erweiterten Kreis bei mir war, war noch McKennie. Der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen in der Saison, hat aber ja immer so ein bisschen, klar, Pirlo rotiert auch viel und da war er mal angeschlagen. Deswegen ist es auch nicht die ganze Zeit in der Stammelf, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Pellegrini hat mir sehr gut gefallen von der Roma. Und ja.
Veretout habe ich auch noch im näheren Kreis
Ja,
gehabt und
ja,
Benacer, ja. Hakan hatte
ja.
ich auch ein bisschen auf dem
Benacer,
Schirm.
ja,
Ja.
klar, auf jeden Fall.
McKennie natürlich auch, ja. Das waren
Ja.
bei mir noch so die auf der Bank Platz nehmen.
Genau.
Aber ja, das ist unser Mittelfeld.
Alles
Gut.
klar.
Wir müssen weiter marschieren. Ich sehe, die Zeit tickt immer weiter und
Ja,
unsere
schön.
Freunde haben uns schon kontaktiert auf Skype. Das heißt, ich glaube, sie sind auch schon bereit.
Ja.
Ja, wir machen weiter. Ein paar
Ja.
Minuten haben wir noch, aber ja.
Let's go, René. Also, wir fangen an jetzt mit der rechten Außenbahn.
Ja, rechte
Rechtsaußen.
Außenbahn ist relativ bei mir. Ich habe 3 Stürmer und der kommt jetzt nicht wirklich über die rechte Außenbahn, aber es ist ja einfach nicht anders ausgegangen. Die spielen eher so halbzentral. Ja.
Ja.
Also meine Dreier-Sturmreihe besteht aus den 3 Giganten. Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo.
Schön, okay. Da stellt sich keiner so schnell in den Weg, ja. Da kommt richtige physische Masse auf einen zu. Ja.
Ja, das sind einfach die Gamechanger für ihre Mannschaften. Also jede Mannschaft ist nur die Hälfte wert ohne den Spielern. Ich habe jetzt da noch ziemlich viele Spieler aufgeschrieben, aber ich würde sagen, damit ich dir die nicht vorwegnehme, falls du jemanden anderen drin hast, lasse ich dich mal deine 3 nennen und dann sage ich noch, weil ich ihn auch auf der Ersatzbank habe.
Okay. Also, wo ich dich beruhigen kann, ist Zlatan Ronaldo habe ich auch. Ist
Ja.
klar. Dann ging aber die Suche nach dem dritten los. Also Zlatan im Zentrum gestürmt, Ronaldo über links und auf rechts habe ich mich, obwohl ich einen Domenico Berardi sehr gut finde, der auch eigentlich mehr Scorer-Punkte gesammelt hat, auch einen Chiesa fand ich sehr gut, der aber nicht mehr Scorer gesammelt hat, habe ich mich für den Professor entschieden, der an der Universität Ladea di Bergamo unterrichtet. Und dieser Mann heißt Signore Professore Ilicic. Den habe ich reingeholt. Ja, der Typ, weißt du,
Wie
klar.
er es ausschmückt,
Ja,
natürlich.
muss ich. Ich liebe den Kerl. Er ist einfach ein geiler Fußballer. Er hat uns am Wochenende so durchgenommen. Ganz alleine hat er die Milan-Abwehr. Also, ey, der hat die so vergewaltigt. Keiner wusste, was der Kerl macht. In keiner Situation wusste jemand, ihn auszurechnen. 10 Spiele hat er gemacht, 3 Tore, 5 Vorlagen, also 8 Scorer. Und wenn man bedenkt, wie lange er vorher ausgefallen ist, und er auch Schwierigkeiten hatte, reinzukommen, ist er in einer phänomenalen Form. Und ich komme an den Kerl einfach nicht vorbei. Also hier spricht ein Fan, wie ihr merkt. Und ja, von den Scorerpunkten her hätte er eigentlich Berardi die rechte Außenbahn machen müssen.
Lozano.
Lozano, stimmt.
Vor den
Ja.
Scorerpunkten hat 9 Tore. Ja.
Ja,
Aus dem
Lozano.
Spiel heraus sogar
Ja,
9.
ja.
Also ich hatte noch Lozano, dann Iličić natürlich, Zaccagni von der Hellas Verona, sehr, sehr stark.
Ja.
Insigne, Messias, alleine wegen einem Namen. Und er ist auch richtig stark gewesen. Ja. Und Muriel, muss man auch sagen, also prozentuell oder gesehen, wie viele Minuten er braucht, ein Tor zu erzielen, ist Muriel ganz, ganz stark, aber er ist halt auch nicht Stammspieler.
Wenn ich noch, wenn ich noch liebe, bevor du das Schluss machst, wenn ich noch...
Ich wollte nur eine kleine Erklärung dazu noch abgeben.
Ach so, okay. Weil ich habe noch im Sturm zwei Leute, die ich erwähnen muss. Das ist einmal Immobile, weil von dem redet irgendwie keiner. Es hieß immer nur Lukaku oder Zlatan, Lukaku oder Zlatan. Immobile hat mehr Tore zum Beispiel gemacht wie die beiden. Ja? Also er hat 13 Tore gemacht, zwei Vorlagen.
Lukaku hat auch viermal so viele Spiele wie Ibra.
17, ja, hat er auch. Brauchen wir nicht drum herum zu reden. Nur wenn du jetzt von nach den Scorerpunkten gehst, nach der Torschützenliste, ne, mussten Immobile zumindest auf die Bank packen. Morata fand ich auch sehr erfrischend, hat mich begeistert.
Ja, stimmt.
Gut, sehr gut reingekommen. Ich finde, an seinen Scorerpunkten kann man den Wert für Juventus nicht ablesen. Ja, weil er hat jetzt 4 Tore gemacht, 5 Vorlagen, das sind 9 Scorerpunkte in 14 Spielen. Ist ein toller Wert, aber ich finde, Morata ist wichtiger für Juve, wie es die Anzahl seiner Tore aussagt.
Und ja, es ist einfach, glaube ich, weil die Konkurrenz da einfach zu stark
war. Genau. Ja. Und Belotti war auch krass.
Ja, Belotti war auch krass, das stimmt.
Ja, 13 Scorer in 18 Spielen, 8 Tore, 5 Vorlagen, war bei mir auch im erweiterten Kreis. Ja,
stimmt, dann haben wir so. Wir können leider nicht 40 Leute auf die Bank setzen, das ist die Schwierigkeit. Ja. Um das ein bisschen zu erörtern noch, wir haben ja eine mega große Umfrage, zweimal sogar gemacht auf Instagram und haben die es natürlich auch mit einfließen lassen, gemeinsam mit der Community das quasi entschieden und da war einfach, es war überwältigend, wie viele Leute uns auch von Inter Mailand und vom AC Mailand dann erreicht haben, wie viele Vorschläge, wenn wir das alles umgesetzt hätten, dann wäre es 11 Spieler nur von den Mailand gewesen. Wir haben das natürlich schon versucht, ein bisschen durchzumixen und, aber ja klar, es waren auch die zwei stärksten Mannschaften in der Hinrunde und von dem her war es dann auch klar, dass es die ein wenig überwiegen und jetzt zum Beispiel bei der alten Dame hat man sich halt einfach mehr erwartet und von dem her, auch wenn sie jetzt nicht so weit weg sind, aber ja.
Durch wir das reden ist hier da über die Creme de la Creme der Serie A und da ist es halt wirklich schwer reinzukommen. Ne?
Aber bei uns geht es auch schnell, wenn wir dann wieder die Frühjahrsmannschaft machen und da irgendjemand nicht abliefert, da haben wir auch schon Dinge erlebt, wo jetzt der Flop der Hinrunde plötzlich in der Top-11 der Hinrunde war und solche Dinge, wenn man Hashtag Bakayoko und so. Also bei uns ist alles möglich. Ja. Also bei uns ist niemand geschützt.
Ja, wie sieht es denn aus mit Flop der Hinrunde?
Flop der Hinrunde, ich habe da schon ein paar, wir haben uns ja da auch von den Instagram-Followern ein bisschen inspirieren lassen, habe aber selbst auch noch was rausgesucht.
Ja.
Ich sag mal so, was so erwähnt worden ist oder was uns so erreicht hat. Ja. Bei den Flops sind so Namen gekommen wie Dybala, Bernardeschi, Osimhen, Eriksen, Torino als gesamte Mannschaft und Kolarov.
Und Kolarov, okay.
Ja, und ich würde sagen, der unbezwingbare Champ, der König der Könige, die Gottheit der Flops,
jetzt kommt's,
ist Christian Eriksen.
Ja, da kommt wirklich keiner ran. Da kommt wirklich keiner ran. Aber er ist doch eigentlich, wenn wir ganz korrekt sind, zu Saisonbeginn war er schon da, ne?
Ja, das ist ja egal, Spieler, wir reden ja von den Flops da hinunter. Der kann
so lange das muss kein Neuzugang sein. Okay,
muss kein Neuzugang sein. Nein.
Okay. Gut. Weil, wenn ich mich für einen Neuzugang entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für Bakayoko entscheiden, weil ich meine, du kennst mich, du weißt, wie ich über ihn rede. Und ich wirklich Angst hatte, als der zu Neapel gegangen ist, aber bisher ist nicht viel draus geworden. Also, wenn man das sieht, was er kann. Was er gerade zeigt, sind Welten eigentlich. Ne?
Ja, sind Welten.
Okay.
Jo!
Ja, würde ich sagen.
Ich glaube, das war's mit Part 1. Wir sehen uns gleich wieder.
Ja.
Und dann mit zwei ganz tollen Gästen.
Genau. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann gleich wieder zu Part 2 nach einer kurzen Werbepause. Und ja, dann hört ihr uns wieder mit dem. Sollen wir das schon verraten oder machen wir es gleich erst? Nö.
Gleich, das bisschen später.
Genau, wir lassen euch jetzt einfach mal schön inkognito in die Werbung gehen. Also bis gleich bei Catch Samuel Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, der René und ich, wir haben jetzt für euch zwei ganz besondere Gäste hier im Podcast. Und zwar den Andreas Benz und Alessandro Consiglio von der Juventus Fans Deutschland Fanpage. Ja, habe ich es richtig ausgesprochen?
Exakt, alles richtig.
Sehr gut. Und ihr seid bei Instagram vertreten, ihr seid bei Facebook vertreten. Seid ihr auch bei Twitter?
Ja, wir sind auch bei Twitter, aber das ist nicht aktiv. Hauptsächlich Facebook und Instagram.
Alles klar, gut. So, liebe Tifosi, damit ihr wisst, wenn wir hier im Podcast haben, würde ich sagen, stellt ihr beiden euch am besten vor. Der Andreas kann gerne anfangen. Kannst den Leuten mal sagen, wie du zum italienischen Fußball gekommen bist, wie alt du bist, woher du bist und ja, was mit eurer Seite auch.
Deine Blutgruppe vielleicht.
Genau, alles.
Ja, also als erstes mal danke für die Einladung. Genau, ich bin gerne. Andreas. Die Fans von Juventus Fans Deutschland, die kennen wahrscheinlich mich und Alessandro schon, wenn die eins unserer Live-Videos mal verfolgt haben. Ab und zu mal vor den Spielen haben wir gerne mal oder machen wir gerne mal Live-Übertragungen und reden schon mal über das Spiel. Also ich persönlich komme aus der Ukraine, bin in Kiew geboren, mit, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren nach Deutschland gekommen und zu Juve, da war ich, glaube ich, um die fünf Jahre alt, da habe ich meinen damaligen Skifahrer gefragt, von welchem Team er Fan ist, von welchem Spieler, und dann hat er gesagt, Juventus Turin, Alessandro Del Piero, und ja, der Rest ist halt Geschichte. Ja. Auch wenn meine Mama gerne gewollt geschehen. Hätte, dass ich Dynamo Kiew, aber hat sich halt nicht durchgesetzt. Auch ein Shevchenko hat's nicht, konnte einen Alessandro Del Piero nicht überwinden. Mhm. So hat sich das dann halt im Prinzip entwickelt. Ja, ja, und wohne in Raum Frankfurt aktuell.
Alles klar. Alessandro, du darfst dich auch gerne in Szene setzen.
Ja, ragazzi, ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung hier im Podcast. Mhm. Ich bin Alessandro von Juventus Fans Deutschland und wie Ben schon gesagt hatte, der eine oder andere mag uns vielleicht schon kennen. Mhm. Ich bin Italiener, wie man das unschwer meinen Namen erkennen kann oder raushören kann. Ja, ja, und demzufolge war das klar, dass ich dann Fan einer italienischen Mannschaft werde. Das wurde Juventus. Im Alter von 4 Jahren hat mein Vater 2 Trikots gekauft gehabt. Der Squadra Azzurra von Italien, eins von Del Piero mit der Nummer 7 und eins von Francesco Totti mit der 10. Ja, und ich habe das Del Piero Trikot bekommen und bin absoluter Juventus-Fan geworden. Und ja, mein Bruder ist absoluter AS Roma-Fan geworden. Und,
wirklich?
Ah, cool.
Ja.
Cool.
Nice.
Also da habe ich nochmal Glück gehabt, würde ich sagen.
Bisschen mehr Titel eingefahren.
Herrlich.
Okay. Und seit wann seid ihr bei den Juventus Fans Deutschland oder seid ihr da Mitgründer oder dann später eingestiegen? Weil ich glaube, ihr seid da mehrere Leute oder eine riesige oder die größte Community im deutschsprachigen Raum seid ihr, ja? Alessandro vielleicht mal?
Ist auf jeden Fall richtig. Wir müssten, soweit mir bekannt ist, die größte Fanpage sein im deutschsprachigen Raum. Und wir, also ich bin, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, wir waren bei 27.000 bei Facebook. Mhm. Das war vor gut, was haben wir jetzt, 2021, vor 5 Jahren ungefähr mittlerweile. Da bin ich dazu gestoßen und ja. Benz, wann bist du nochmal? Du warst vor mir, glaube ich, da, oder?
Genau, ich war, glaube ich, ja, wahrscheinlich 1-2 Jahre nochmal vor dir, wo ich weiß gar nicht.
Krass.
So ewig her schon mittlerweile.
Wow, da sind ja aber echt lange dabei.
Okay, cool.
Ja, also Mitgründer waren wir nicht, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange mit dabei.
Geil. Ja.
organisiert ihr eigentlich auch Auswärtsfahrten oder solche Dinge oder nicht? Also rein auf Social Media jetzt beschränkt? Oder gibt es da auch so Treffen oder kann man bei euch Mitglied werden? Oder wir wollen ja da ein bisschen werben für euch. Also das.
Ja. Soll ich das beantworten, Benz?
Ja, ja, kannst du gerne machen.
Ja, also wir sind eine reine Fanpage auf Social Media. Fanclub haben wir nicht. Hatten wir mal vorgehabt, aber das ist dann doch mit sehr viel Aufwand verbunden. Aber mal schauen, was die Zukunft mit sich bringt.
Okay, okay, sehr cool. Also was mir vor allem bei eurer Seite extrem gut gefällt, ihr macht es wirklich sehr professionell, ist sehr professionell aufgezogen. Man sieht ganz wenig Hate, das sehr viele andere Seiten eigentlich produzieren gegen die anderen Mannschaften. Da geht es ja bei vielen Seiten eigentlich nur darum, die Gegner lächerlich zu machen. Das sehe ich bei euch eigentlich gar nicht. Also bei euch ist das wirklich extrem guter Content und ich kann wirklich nur einen Anruf an alle Juventus-Fans und auch alle anderen Fanlager starten. Also folgt auf jeden Fall den Jungs, denn das ist hochprofessionell und sehr, sehr gut gemacht und das verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit.
Ja, absolut, finde ich auch. Also nicht dass, also nicht umsonst habt ihr so viele Follower, aber das ist schon echt eine Hausnummer. Also mir fällt jetzt keine andere italienische Fanseite ein, die so viele Follower hat, oder?
Nee. Nee.
Also auch nicht von anderen Fanlagern.
Na, auch nicht. Ja, Milan hat auf Facebook, glaube ich, zwei Seiten mit 40.000 oder so, aber ja, ihr habt ja, glaube ich, knapp 80 mittlerweile, oder?
Ja. Ja, ist schon mal. Also erstmal vielen Dank. Es ehrt einen auf jeden Fall. Würde ich sagen, für die Arbeit, wenn man so möchte. Aber klar, die Resonanz ist bei uns meistens auch sehr positiv, auch in den Kommentarbereich. Also gegen uns, also ehrlich gesagt, lese ich kaum Hate. Es war vielleicht früher mal minimal anders, aber jetzt hat sich das echt komplett gelegt. Wir sind auch, also zumindest seit ich da bin und seitdem wieder die Aufgaben verwaltet haben, wer was macht, sind wir eigentlich auch mittlerweile nur noch eine reine Informationspage geworden. Bezüglich Calcio Mercato, teilweise Finanzthemen, auch tief in der Materie drin, also über das Wissen oder wie heißt es hier, ja, was der normale Verbraucher am Ende weiß, darüber hinaus reden wir und schreiben wir auch. Ich studiere unter anderem Wirtschaftsrecht und ja, versuche das, was ich ungefähr weiß, noch zu vermitteln. Natürlich jetzt nicht auf die Mega-Expertise hinaus, aber einfach locker und ja, meistens bekommen wir dafür auch immer ganz gute Resonanz. Bei Benz ist es ja auch ähnlich, der interessiert sich ja auch dafür. Ich glaube, der kann genau das Gleiche sagen.
Ja, stimmt. Wir haben früher sogar auch noch mehr, sagen wir mal so Gerüchte gepostet. Ich weiß noch, ich war da 24/7 eigentlich auf allen italienischen Seiten, da ich kein Italienisch kann, mit Google Translator natürlich. Jede Seite direkt schon mit Google Translator vorab.
Standard. Hat.
Und dann auch sehr, sehr viele halt auch einfach Gerüchte gepostet. Mittlerweile schon ein bisschen, ja, sortieren wir halt deutlich mehr aus, damit nicht jedes zweite Gerücht einfach irgendwie gepostet wird. Rund um Juve kannst du im Prinzip über jeden Spieler einfach mal irgendwas aufschnappen. Ja. Ich glaube, spätestens im Sommer wird so ziemlich jeder Topspieler in irgendeiner Weise mit Juve in Verbindung gebracht. Ja. Dann muss man schon ja gucken, was man dann auch postet und versucht natürlich dann qualitativ auszusortieren und jetzt nicht irgendwie auf die Quantität zu schauen, Hauptsache irgendwas gepostet. Ja, da achten wir schon drauf, genau.
Wie steht ihr zu Momblano, wenn wir schon beim Thema sind?
Also Momblano ist ja eine juvenale Quelle und er ist primär, also so wie ich das immer bei ihm verfolgt hatte über Twitter, eher einer, der nicht unbedingt die besten Calcio Mercato News preisgibt, sondern eher, keine Ahnung, wie jetzt die nächste Aufstellung sein wird, wer hat da jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt wegen der Pandemie, wer hat Corona, wer ist sehr wahrscheinlich Corona-frei demnächst. Diesbezüglich ist er mit einer der Besten. Also gerade so, was News angeht, die eher riskant sind, preiszugeben. Weil es gibt ja mittlerweile Gianluca Di Marzio oder ähnliches, wenn man ehrlich ist. Die geben nur noch Informationen durch, wenn das absolut bombenfest ist, damit sie sich ja nicht lächerlich machen, damit sie ihren Ruf nicht schädigen. Und Momblano ist halt einer, der riskiert halt einfach mehr. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Bei Mercato News sollte man vorsichtig sein, ohnehin. Aber man muss sagen, dass Momblano, ich habe das jetzt, ich verfolge das auch seit mehreren Jahren, seit 4-5 Jahren auch schon mit Romeo Agresti und Gianluca Di Marzio und filter diese Quellen auch immer wieder. Man muss sagen, dass er trotz alledem immer noch eine sehr gute Quelle ist.
Okay. Ja. Da sehe ich ähnlich. Ich meine, aktuell würde ich jetzt Romeo Agresti als den Juve, ja, den Guru, der die besten, ja genau, der Juve-Guru sozusagen aktuell. Momblano, wie alle schon gesagt hat, ist einer, der halt auch mal ins Risiko geht, und Di Marzio ist halt eine Legende. Ja. Aber er bleibt auch, besonders jetzt die letzte Zeit, auch mehr wirklich in der Richtung, wenn schon eigentlich safe ist, dann kommt er mit den Nachrichten, aber er geht jetzt nicht ins Risiko, wie Momblano macht. Also man sieht ja bei Momblano, der ist auch gerne mal, sagen wir es mal so, ein bisschen auf die Schnauze damit gefallen, wenn man so ausdrücken will. Guardiola-Geschichte und sowas nach.
Pogba ja auch, da hat er auch gesagt, Pogba kommt. Und ich so, what? Echt? Okay, ja, krass. Ja. Und dann ist es nicht passiert, da stehst du natürlich dumm da, ne?
Ja, ja, genau. Man muss aber sagen, Corona halt nicht zu vergessen, ne? Genau, Corona. Ja. Corona kam ja dann, und bei Romeo Agresti war das auch so, hat auch meistens in seinen Videos, er macht ja mittlerweile auch YouTube-Content, hat dort auch immer wieder darüber gesprochen gehabt, dass Pogba halt Thema Nummer 1 sein wird für den Sommer. Also das war natürlich vor der Corona-Zeit. Ja. Und dann kam Corona und dann hat sich das dann auch erledigt. Also alleine aus finanziellen Gründen hat sich das dann auch erledigt. Also ja, für diesen Sommer zumindest.
Fabrizio Romano hat auch dasselbe berichtet. Er hat auch gesagt, es wäre Pogba gekommen ohne Corona. Also ich glaube, da sind sich doch relativ viele einig gewesen. Ja. Ja. Aber ich nehme eigentlich auch, also für mich ist so die sicherste oder die sauberste Quelle bei Juve ist für mich Agresti tatsächlich. Also vor allem speziell auf Juve. Also ich, wenn Agresti was schreibt, dann bin ich mir schon, da kannst du dich ja relativ sicher sein, dass das Ding nicht.
Und man darf nicht vergessen, wie auch Gianluca Di Marzio immer sagt, die Dynamiken des Transfermarktes sind unberechenbar. Heute so, morgen andersrum. Mhm. Also das geht echt ganz schnell. Der Vereinspräsident, der Trainer steht auf mit einem Gedanken und sagt, hey, ich hab Bock auf McKennie. Und dann gibt er das weiter und Fabio Paratici tütet McKennie ein. Wer hätte es gedacht? Der war ja gefühlt in 24 Stunden eingetütet und fix bei Juventus. Obwohl wirklich absolut kein Gerücht. Ich habe wirklich nicht...
Ja, gar nichts.
Nicht mal ein Gerücht 24 Stunden vorher gehört. Nicht mal ein. Mhm. Und das geht gar nicht. Bei diesen so gut informierten Quellen wie Romeo Agresti, Momblano, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano. Und da gibt es da zwei, drei andere noch von Ricardo Web etc. Also ja, das ist schon krass. Das ist crazy.
Ja. Absolut.
Agresti hat das ja mal sogar gesagt, in einem seiner YouTube-Videos hat er mal gesagt, der wurde mal gefragt, weil er ist ja der Aufstellungsguru, das heißt, er hat eigentlich praktisch so gut wie immer, ungefähr eine Stunde vorher, schon die Juventus-Aufstellung. Mhm. Also viel deutlich vorher, bevor Juventus sie halt selber postet. Und dann hat man ihn gefragt, woher der die Information bekommt. Ich glaube, der hat sich schon ein bisschen verplappert auch, dass er zum Beispiel auch von dem Pirlo direkt auch mal so eine Information bekommt. Also der hat auf jeden Fall, glaube ich, schon tiefgreifende Quellen bei Juventus, und daher ist er auch einfach gut informiert. Aber man muss natürlich immer sagen, so ein Pogba, ich glaube, es gibt keinen bei Juventus, der ihn nicht gern hätte, egal ob verantwortlich oder Fan. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sich diesen Namen immer wieder versuchen, ja, irgendwie in irgendeiner Weise zu gucken, ob es denn machbar wäre. Ausschließen würde ich gar nichts. Und gut, mit Corona ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, also ich finde eigentlich eh spannend. Ich weiß nicht, wie wir mit den Fragen und so vorgehen, aber weil ihr McKennie auch schon angesprochen habt, wäre für mich oder für die Community, glaube ich, eine interessante Einschätzung. Wie seht ihr die Neuzugänge, wenn wir jetzt McKennie, Chiesa, Morata und Arthur hernehmen, vielleicht Alessandro, McKennie und Chiesa und der Andreas, Morata und Arthur. Wie sind hier die Neuzugänge? Ja, genau. Also könnt ihr gerne ein bisschen so eure Eindrücke mal schildern. Wie zufrieden seid ihr oder was ist positiv, was ist negativ?
Also, es war ja der Transfermarkt in der Pandemiezeit, darf man ja auch nicht vergessen. Gab besondere Umstände, die man berücksichtigen musste. Juventus hat ohnehin schon nicht die beste Finanzlage gehabt, auch schon vor Corona. Und durch Corona halt total mega eingeschränkt, wenn man so möchte. Und ich finde, da hat Fabio Paratici, nachdem er sehr kritisiert worden ist, im Sommer zuvor, hat der echt in meinen Augen sehr gute Transfers getätigt. Es war für mich ein guter Mercato für Juve. Klar, der Weltstar blieb aus, wenn man so möchte, aber Juve hat jetzt nicht immer Ronaldos verpflichtet. Man hat sich verjüngt, man hat sich in meinen Augen verstärkt. Und bis auf Chiesa-Ablöse, also Gesamtablöse, wenn man die beiden Leihjahre addiert mit der Kaufpflicht tatsächlich, oder die unter Umständen zu einer Kaufpflicht greifen könnte, bin ich echt zufrieden. Also ich bin mit den Neuzugängen wirklich echt zufrieden. Mit allen voran finde ich den Tausch, der wurde ja kürzlich gar nicht erwähnt, Arthur Pjanic, ich finde, da hat man sich einmal verjüngt und einmal hat man sich mindestens einen gleichwertigen Spieler geholt, der sogar mehr Potenzial hat aktuell. Klar, in Bestform wäre Pjanic wahrscheinlich minimal besser, aber Arthur ist auf dem Weg, mindestens gleichwertig zu sein, wenn nicht sogar viel besser als Pjanic es war. Reine Vermutung jetzt,
um dann ein bisschen das Konter zu sagen, weil Arthur ist ja eigentlich sehr schwach gestartet. Ich habe jetzt mitbekommen, die letzten ein, zwei Spiele hat er überzeugt, aber davor...
Wir nannten Arthur ja gerne Querpass, Arthur.
Genau, der gegen die Tiefe allergisch ist. Der
vertikale Spieler nicht so gerne.
Genau, immer nur in die Schreite, aber nicht in die Tiefe. Und der Pirlo hat das ja auch schon an ihm kritisiert. Steht ihr trotzdem weiterhin zu eurer Meinung oder habt ihr das mit berücksichtigt?
Also ich sehe das... Achso, ich versuche das noch kurz zu beenden. Ich sehe das auch, so wie ihr. Er macht jetzt nicht unbedingt wie Rodrigo Bentancourt die vertikalen Pässe. Das liegt aber auch daran, dass er von Barcelona kommt und da die Kurzpässe macht mit seinen ein, zwei Mitspielern, die daneben sind. Das hat er halt bei Juve jetzt nicht in der Art. Aber jetzt allein die letzten beiden Spiele und eigentlich fast immer, wo er gespielt hat, war das Juventus-Mittelfeld mehr als nur ballsicher und wusste auch, mit dem Ball anzufangen. Also ich denke, dass wir zu langsam kommen, dürfen nicht vergessen, dass Arthur ja auch den Verein gewechselt hat, also neuer Verein, neue Liga, neues System, neuer Trainer. Da muss man auch erstmal reinkommen. Wenn ich mich so erinnere, also jetzt nicht selbst alles gesehen gehabt, aber bei Juve hat sich ein Zidane die ersten 6 Monate schwer getan, ein Michel Platini hat sich die ersten 6 Monate schwer getan und ein Pavel Nedved, wenn man das mal vor Augen hat, muss man immer abwarten mit einem Urteil. Ne? Das ist natürlich immer so die Anfangskritik, wenn man so möchte. Das Urteil sollte man immer Ende der Saison ziehen.
Ja gut, wir können halt jetzt nur die Zeit, bewerten, die wir bisher hatten. Und es war jetzt die Hinrunde. Und man muss halt auch, denke ich mal, berücksichtigen, dass Arthur ja auch bei Barca die meiste Zeit auf der Mezzala-Position gespielt hat. Und jetzt wird Pirlo ihn ja auch noch zu einem Regista umschulen. Und kann sein, dass das wirklich noch Zeit braucht. Da will ich gar nicht mein Veto einlegen. Das kann schon sein, dass er da noch ein bisschen Zeit braucht. Aber bis jetzt hat mir auf der 6 der Rabiot, wenn er gespielt hat und ich Juve gesehen habe, hat mir der Rabiot besser gefallen auf der 6 wie Arthur. Allerdings bin ich nicht so nah dran wie ihr. Ihr könnt das sicherlich besser beurteilen.
Ja, Benz, jetzt kannst du sagen,
was
du
sagen wolltest. Ja, vielleicht nochmal zu Arthur. Ich meine, ein Querpass-Toni wurde ja auch ein bisschen belächelt wegen seinem Querpass-Toni. Ist haben ja ein paar Mal die Champions League gewonnen, Weltmeisterschaft. Mhm. Also viel mehr kann man da jetzt nicht gewinnen, was der gewonnen hat. Mhm. Und im Endeffekt macht er weiterhin seine Querpässe. bei Arthur würde ich das so ähnlich sehen. Ich glaube, Alessandro hat schon das meiste gesagt. Man darf halt nicht vergessen, dass er langsam immer mehr die Sicherheit auch bekommt. Der ist in der Ballbehandlung absolut Weltklasse. Also wie der den Ball, wie nah er den Ball halt bei sich hält. Es ist halt sehr schwierig, ihm überhaupt den Ball wegzunehmen. Das erinnert schon sehr gut an Pirlo, weil er ist ja auch kein, sagen wir mal, physisch starker Spieler. Das heißt, er muss schauen, dass er sich den Ball von den anderen nicht abnehmen lässt aufgrund seiner Technik. Und genau das schafft er im Moment. Mhm. Im Moment fehlen mir persönlich auch die Risikopässe, aber die fehlen mir bei Juventus allgemein schon seit dem Abgang von Pogba. Das war der Letzte, der wirklich konstant diese Risikopässe gespielt hat. Und Pjanic hat in der Hinsicht auch die letzten Jahre bei Juve deutlich abgebaut.
Ja.
Das heißt, ich sehe jetzt in Pirlo, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber jetzt sagen wir es mal so, wenn Pirlo eins kann, dann genau das.
Ja.
Und ich bin da zuversichtlich, dass er da in Arthur im Prinzip den perfekten Schüler hat, dem er genau diese Art Fußball einfach beibringen kann über einen längeren Zeitraum. Aber ja, am Anfang war es ein bisschen schwieriger mit Arthur. Jetzt mittlerweile kriegt er mehr diese Sicherheiten. Und ich glaube, mit der Sicherheit wagt er auch mehr oder traut er sich mehr zu, auch mal diese Risikopässe zu spielen. Weil ich meine, ich glaube, jeder Pass, der einfach nicht ankommt, den musst du einfach abhaken können. Und wenn du dann noch nicht so sicher bist allgemein, dann tut dir jeder Fehlpass sozusagen weh und denkst dir, du hast einen Fehler gemacht, obwohl du nicht erwarten kannst, dass jeder 50 Meter Ball genau beim Spieler ankommt, solange du jetzt nicht Pilo oder so heißt. Ne?
Ja, das stimmt. Und wie fällt eure Meinung zu den anderen Neuzugängen aus? Also ihr müsst nicht total ins Detail gehen, nur so ein bisschen überfliegen, weil sonst hängen wir, glaube ich, bis 12 Uhr hier.
Also soll ich dann kurz nochmal vorstellen? Oder? McKenny ist, glaube ich, Preis-Leistung der Beste, vermutlich. Mhm. Ist auch generell der beste Einkauf bisher.
Ja.
Ich glaube, das ist die Überraschung schlechthin aktuell bei Juve. Kulusevski, er hat die Qualität, er hat die Voraussetzungen, er hat den Körper, er hat die Technik. Ihm fehlt aber aktuell die Spielpraxis plus die Reife in einigen Situationen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eher noch ein bisschen braucht. Aber Kulusevski ist ja auch ein Zukunftsinvestment. Das darf man auch nicht vergessen. Und hat allerdings auch schon einige Scorer gebracht. Wenn ich mich nicht irre, waren es schon 7 tatsächlich. Mhm. Ganz so schlecht war das jetzt auch nicht. Klar, Kulusevski muss man natürlich am Ende beurteilen, wie alle anderen natürlich auch. Aber er hängt noch so ein bisschen nach. Ansonsten Chiesa, wie gesagt, er war der teuerste Spieler an sich. Mhm. Aber war auch derjenige, der zuletzt auch ja sehr viel Grinta hatte und sehr große Eier bewiesen hat.
Absolut.
Die man auch im Spiel gegen Milan gesehen hatte. Das war echt... Mhm. Ich weiß nicht, ohne Chiesa wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen, aber Chiesa war halt einer, der wollte einfach gewinnen. Der hatte dieses Juve-Gen in sich, dieses Gewinn. Ja, ich denke, dass Chiesa noch wichtiger werden kann, als es bis dato war. Und ja, Morata, ganz ehrlich, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so stark in Erinnerung gehabt, weil er ehrlich gesagt auch mehr oder weniger der Flop war, fast überall. Atletico Madrid wollte ihn loswerden, wenn man das mal so verfolgt hatte. Chelsea auch richtig. Und er war auch in den letzten Jahren bei Juve, also das letzte Jahr bei Juve war ja echt nicht dolle, muss ich als Juve-Fan dazu sagen. Aber er überrascht aktuell mit Toren und aktuell sage ich auch mehr Kulpa, weil ich war einer, der ihn, also ich bin der Erste, der supporte, versteht mich nicht falsch, aber ich hatte halt eine gewisse Meinung zu ihm gehabt, aktuell mehr Kulpa, weil er die Tore macht. Wenn er das so beibehält, dann ist es überragend. Wenn er so wird wie davor, dann ja, dann muss man ihn komplett neu bewerten. Aber.
Ja, ich glaube, Sascha, bei uns war es auch ähnlich. Wir waren dazu Morata auch sehr kritisch gestanden.
Ja.
Weil zu Beginn ja die italienische Prüfungsgeschichte mit Suarez, die lassen wir jetzt mal weg, aber da waren dann trotzdem aber schon so gedacht, wow, okay, jetzt ist quasi Morata so ein bisschen die Notlösung und ich bin ehrlich gesagt richtig überrascht von Morata. Also gefällt mir ehrlich gesagt wirklich richtig gut und hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er sofort so performt eigentlich und quasi den besseren Part sogar für CR7 mimt als wie Paolo Dybala.
Vor allem, dass er spielerisch. Ja, er sagt durch.
Ach so, nee, also er spielt ja mit Cristiano oder spielte mit Cristiano schon einige Jahre, auch bei Real Madrid und ich denke, da versteht man sich. Und er ist auch der Spielertyp, der halt am besten zu ihm passt tatsächlich, weil Cristiano Ronaldo meistens auch einen Spieler braucht, der da bleibt, da vorne, und nicht der zurückgeht.
Ja. Also manchmal entscheidet, glaube ich, auch das Schicksal einfach. Wenn man überlegt, Morata war am Ende der Plan C. Also es war ja im Prinzip Suarez, Dzeko, dann war Suarez ja schon mehr oder weniger, okay, den nehmen wir jetzt. Und dann die ganze Geschichte um den Test etc., dann war das abgeschrieben und Suarez ist halt Suarez, ne? Den Namen kennt halt jeder. Dann kam Dzeko, okay, gut, ist halt eine Alternative. In der Serie A hat er sich ja über Jahre jetzt bewiesen. Und genau das Profil, was Pirlo dann im Endeffekt gesucht hat, da war ja auch schon Done Deal, sogar von Agresti zu der Zeit.
Dann ich möchte kurz sagen, dass ich ein Dzeko-Befürworter war, weil ich ihn einfach klasse finde. Und er, also ich kann mir einfach vorstellen, dass er, wenn er unter Pilo gespielt hätte, genau das, was Pilo brauchte halt.
Ja, so hatten wir das auch eingeschätzt gehabt, eigentlich mit Chico. Ja, das wäre so das richtige Monster für Juve gewesen. Aber ja, Morata hat uns überrascht.
Ja, und Morata ist halt einfach ein Spieler, der auch, sagen wir mal so, deutlich länger Potenzial hat, bei Juve einfach zu spielen und auch zu bleiben. Ich schätze jetzt nicht so an, dass Morata jetzt noch einen größeren Wechsel vor sich haben sollte. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich seine letzte Chance, wirklich auf dem höchsten Niveau bei einem Weltklasse-Team nochmal ein Weltklasse-Spieler im Endeffekt zu werden und sich in die Geschichtsbücher reinzuschreiben. Und er hat ja perfekt dafür gestartet. Ich meine, Dzeko, da reden wir wahrscheinlich über maximal 2 Jahre. Suarez wahrscheinlich ähnlich. Potenzial auf ein drittes, aber ich glaube, mehr als 2 Jahre wäre es nicht gewesen. Und bei Morata reden wir auch gerne mal von 5 Jahren auf Top-Niveau. Da er natürlich so super, super eingeschlagen hat am Anfang. Jetzt hat er ja ein bisschen mit Verletzungen etc. zu kämpfen gehabt. Schauen wir mal, wie er wieder zurückkommt. Aber der war schon konstant die Saison, hat er schon Leistungen gezeigt und abgerufen. Und ich, also im Nachhinein sehe ich schon, wie gut der auch mit einem Ronaldo funktioniert. Und wenn man jetzt die Baller mal anguckt, dann sieht man, dass es nicht jeder mit Ronaldo so gut funktioniert. Ja, und das ist schon ein Glücksgriff, dass die zwei sich sehr gut ergänzen, obwohl ich vielleicht sogar eher erwartet hätte, dass Dybala spielerisch stärker halt ist und dann dem Ronaldo, der vorne halt die Bälle will, deutlich mehr oder besser ergänzen kann. Aber da sieht man, wie man sich halt täuschen kann. Ja.
Vielleicht sollte auch dabei gesagt sein, dass Paulo Dybala, so genial er auch ist, auch gar nicht so ein Vorlagengott war. Das war er wahrscheinlich nie. Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, wie viele Vorlagen er gegeben hat, das war meistens eher so ein Mittelmaß für einen Zehner. Mhm. Dagegen waren die Tore dann natürlich mehr. Also da sieht man auch, dass er eher so den Drang hat, dann tatsächlich die Tore zu machen. Aber er war kein Luis Alberto, wenn man jetzt ihn auf Vorlagen reduzieren möchte.
Ja, klar. Stimmt, ja. Absolut. Hey, wir hören euch brutal gerne beim
Reden. Und dann Mkhitaryan ist auch nicht.
Na, Sascha, wir haben ein Pausenproblem, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Wir sollten eigentlich noch 15 Minuten schon machen. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Wir müssen kurzes Break
einlegen. Genau, dann machen wir weiter. Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben heute die beiden Juventini, Andreas Benz und Alessandro Consiglio von Juventus Fans Deutschland hier im Podcast. Und ja, die beiden stehen uns Rede und Antwort zu sämtlichen Fragen. Und ja, liebe Tifosi, es geht weiter. René?
Ja. Eine Personalie möchte ich noch kurz besprechen, die, glaube ich, ganz Italien immer wieder bewegt und da ein bisschen so eine, eure Einschätzung auch ein bisschen so Blick auf Sommer abzugeben, weil es natürlich immer wieder seit Jahren eine Menge Gerüchte und so gibt und wir die Personalie auch gerade ein wenig gestreift haben. Jetzt möchte ich eure Einschätzung ein bisschen zu Paulo Dybala sehen, auch unter Pirlo jetzt nicht große Explosion, so eure kleine waghalsige Prognose, wie das dann mit Paulo Dybala weitergehen könnte in Bezug auch auf den Sommer und darüber hinaus. Ist er jetzt in 5 Jahren noch bei Juventus Turin?
Benz, willst du die Analyse machen? Ja. Ich mal kurz den Faktencheck.
Also grundsätzlich,
Kleiner Faktencheck. Einmal hat Dybala Vertrag bis zum 30.06.2022. Der läuft aus. Wurde bis dato immer noch nicht verlängert, aufgrund von vertraglichen Problemen mit seiner Agentur. Dort hat er einen Fall verloren, wo er angeblich um die 40 Millionen Euro zurückzahlen muss. Mhm. Das steht auch alles. Ich weiß nicht, inwieweit er in Revision gegangen ist. Wahrscheinlich, sicherlich, natürlich. Ansonsten, also das ist sicherlich ein Problem, was ihn seit längerem schon im Gewissen ist. Des Weiteren gibt es ebenfalls noch das Problem, dass die Forderung höher ist. Ich sage jetzt mal die 15 Millionen Euro, die man in den Medien jetzt immer gehört hatte, netto sei dazu gesagt. Ob die stimmen, ist jetzt fraglich, aber die Forderung ist höher als das Angebot von Juve. Das letzte Angebot, wenn ich hier mal die Zahlen von Romeo Gresti nennen darf, war 10 Millionen Euro plus Bonus, eventuell höher in den nächsten Jahren, dann im zweiten Jahr 11, Rennen 12 etc. So meinte es zumindest Romain Resti und da hat man bis dato auch keine Einigung gefunden gehabt. Es gab dann auch ein Interview mit Dybala, wo er dann gemeint hatte, ich liebe Juventus, ich war loyal oder bin loyal und ich würde auch gern bleiben. Und dann gab es dann die Antwort von, beziehungsweise er hat dann noch dazu ergänzt, dass er keinen Vertrags Gebot hatte von Juventus. Darauf dann die Antwort von Andrea Agnelli, dass wir schon länger einen Vertrag, Vertragsangebot vorgelegt hatten und er, wir gerne mit ihnen verlängern würden. Er aber auch selber weiß, dass er bei dem Vertrag dann einer der Top 20 bestbezahlten Fußballer wird und auch demzufolge auch viel mehr leisten müsste. Aber er könnte in Zukunft der Kapitän werden. Das ist so ein kleiner Faktencheck dazu. Ben, ja. Kannst du jetzt fortführen?
Genau, also grundsätzlich, als mal vorab, sagen wir es mal so, ich betrachte in allererster Linie Juventus Turin und versuche zu schauen, was ist denn das Beste für Juventus Turin. Ich meine, nach der Ära Del Piero, nach der Ära Spieler wie Totti, es gibt halt einfach nicht mehr den Spieler, der sein Leben lang bei einem Verein gibt oder wenn es die gibt, nur ganz wenige und deswegen steht speziell für mich auch Juventus Turin im Vordergrund. So. Und deshalb bin ich auch eher einer, der, sagen wir, Dybala kritisiert oder dann härter anfasst, weil ich für mich muss ein Dybala, der ist sein Stellenwert mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Ich glaube, jeder in Italien weiß, was die Nummer 10 bei Juventus Turin für eine Bedeutung hat und welche Spieler die schon einfach getragen haben. Es ist einfach der Spieler und der muss einfach über alle herausragen. Natürlich aktuell mit Cristiano Ronaldo ist es unmöglich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dann muss er zumindest so in die Richtung gehen oder das müsste so, das, was Ronaldo aktuell bei Juventus geschafft hat, natürlich wie in jedem seiner Vereine, das hätte ich auch schon vor Ronaldo zum Beispiel von Dybala erwartet. Das hat auch teilweise geschafft und dann ist er leider nach der Saison, wo wir im Champions-League-Finale standen und wir übrigens damals mit dem 4-2-3-1 gespielt haben und Dybala auf der Zehner-Position als Zehner gespielt hat und meiner Meinung nach auch seine, das ist die Position für ihn allgemein. Ich sehe ihn auch nirgendwo anders als auf der Zehner. Also der kann zwar alles spielen, aber nicht auf diesem Niveau. Also grundsätzlich ist Dybala natürlich ein mega Spieler, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube auch, falls er wechseln sollte, würde mich das absolut nicht überraschen, wenn er wieder an seine Weltklasse-Leistung anknüpfen könnte. Aber Juventus Turin und Dybala die letzten Jahre, das ist so ein bisschen immer ein Hin und Her. Also letzte Saison war er sehr stark, deutlich besser. Die Saison davor war komplett zum Vergessen. Die aktuelle Saison hatte auch noch praktisch nichts gezeigt. Natürlich auch sehr geplagt von seinen Verletzungen. Also es ist ein durchgehendes Auf und Ab. Und wie er schon gesagt hat, bei Pirlo, der sieht ihn auch jetzt nicht unbedingt, also der spielt jetzt kein System, wo Dybala als Zehner perfekt in seiner Rolle agieren könnte, meiner Meinung nach. Ich sehe auch Dybala weder auf dem Flügel noch als einen reinen Neuner. Also man muss auch zum Beispiel eine der größten Schwächen auf einem hohen Niveau natürlich, ist immer noch, dass Dybala wirklich mit links machen kann, was er will, aber dafür mit rechts wirklich dann ein deutlicher Unterschied einfach ist. Auch wenn er natürlich auch mit rechts schießen kann, aber das sind Welten zwischen beiden Füßen. Deshalb sehe ich ihn zum Beispiel auch nicht als Neuner, weil da brauchst du einfach die beiden Füßen oder zumindest körperlich stark etc. Grundsätzlich sehe ich das so, dass eins steht außer Frage, entweder man verlängert im Sommer oder man verkauft ihn im Sommer, weil den finanziellen Verlust wird Juventus, den kannst du in Corona und auch allgemein nicht stemmen. Das heißt, man muss im Sommer eine Entscheidung gefällt haben. Aktuell hat Dybala das Problem, dass er weder, also sagen wir es mal so, im letzten Jahr Allegri wurde schwierig, ihn einzubauen, so dass er wirklich auf Ton kommt. Sarri hat es mehr oder weniger dann geschafft, aber auch jetzt sagen wir nicht perfekt. Und unter Pirlo kommt er überhaupt noch gar nicht auf Ton. Und da sieht man schon, dass es auch ein bisschen schwierig für Trainer sind, das Potenzial, die Baller einfach auszuschöpfen. Es ist sehr schwierig, als Juventus-Fan irgendwie zu sagen, ja, die Baller muss verkauft werden, weil ich versuche trotzdem natürlich zu einem Spieler, also der hat halt dieses Riesenpotenzial und der hat das auch schon bewiesen und der hat das auch bei uns gezeigt und das auch konstant. Und wenn er das schaffen würde und am besten noch jetzt bis zum Sommer, dann sind alle Türen für ihn natürlich offen und dann sehe ich auch für Juve alle Türen offen, weil genau so ein Spieler aktuell, also Dybala in Bestform, wenn wir den jetzt aktuell hätten, hätten wir überhaupt keine Fragezeichen mehr. Ich glaube, da würde auch man nicht mehr drüber reden, wer ist denn der Favorit in der Serie A, weil dann würde Juve mit Vollgas nochmal ankommen, weil genau diese Durchschlagskraft vorne, die fehlt halt ein bisschen. Man sieht halt, wir stehen sehr, sehr hoch, also Pirlo lässt ja sehr, sehr hoch spielen. Dafür sind wir auch konteranfälliger, dafür kassieren wir auch gerne mal ein Gegentor, aber wenn du vorne das dann ausnutzt und in Tore umwandelst, diese Formation oder dieses Spielsystem, das Pirlo spielt, dann verlierst du kein Spiel mehr. Dann machst du einfach ein Tor mehr als der Gegner, als ein Gegentor, und dann gewinnst du einfach die Spiele. Und ich glaube, Dybala mit Bestform würde uns nochmal ein deutliches Stück weiterbringen. Und deshalb habe ich auf jeden Fall immer noch Hoffnung, aber rational gesehen, aktuell passt er nicht ins System, aktuell findet er nicht in die Form und aktuell endet sein Vertrag im Sommer. Und das ist auf jeden Fall so eine 50-50-Geschichte, wie es aussieht.
Ja.
Objektiv
gesehen. Ich würde dazu auch noch ergänzen, wieso ich auch den vorhin die Fakten dazu genannt habe. Benson ist auch einige, also diejenigen, die in unserer Gruppe auch eher so auf finanzielle Themen und sowas achten und die das auch so in Argumentation berücksichtigen und deshalb natürlich auch die etwas eher Kritik gegenüber Paulo Dybala. Ich meine, also in meinen Augen, ich kann das echt nur unterstreichen, was Benz gesagt hatte. Ist ein begnadeter Fußballer, hat allerdings gute Jahre und eher weniger gute Saisons. Wenn man sich da auch mal die Statistiken und die Spiele per se mal anschaut, war das nicht immer konstant und vor allem auch nicht konstant Weltklasse. Und die Frage ist, sollte man einen Paulo Dybala verlängern mit einem Vertrag, wo er dann zum bestbezahlten Fußballer, also zu den 20 bestbezahlten Fußballern wird, aber dem nicht unbedingt gerecht wird, ist es ja auch sehr wichtig, weil Juventus ist nicht nur ein Fußballclub, sondern ja auch ein Unternehmen. Man muss auch Unternehmensentscheidungen treffen und nicht immer Herzensentscheidungen, auch wenn das schwierig ist für Fans, die emotional denken oder emotionale Fans per se sind. Es ist nicht ganz so einfach. Ich persönlich mag Dybala sehr, also vom Spielertypen, das ist einer, mit dem ich mich super identifizieren kann, wenn ich jetzt mal gespielt hatte. Man muss aber halt abwägen, ne, was halt richtig oder falsch ist. Für mich, meine persönliche Meinung zu Dybala, ist überwiegend tatsächlich meiner Ansicht nach dann doch eher die Gegenargumente statt die Pro-Argumente für den Verbleib. Ich hoffe aber, dass sich das bis im Sommer wenigstens bessert und er noch die Kurve kriegt, weil er ist ein begnadeter Spieler. Ich glaube, sein Talent steht nicht in Diskussion, überhaupt nicht. Und wenn man dann irgendwie Dybala richtig einbinden kann, dann sprechen wir auch von einem Weltklasse-Spieler tatsächlich. Also ich wünsche mir das sehr, aber rational, wie Benz auch schon gesagt hat, rational gesehen, ja, ist es dann eher schwierig. Aber ich bin der erste Supporter von Dybala, auch wenn ich einer bin, der ihn dann tatsächlich kritisiert hatte zuletzt.
Ja,
um das mal objektiv zu sagen.
Ja, vielen Dank für eure Meinung dazu. Also wenn wir das jetzt objektiv oder ich jetzt objektiv betrachte und die Summen stimmen einigermaßen und der will 15 Millionen netto im Monat, da wünsche ich ihm eine gute Reise, denn ich weiß nicht, ob ihm das irgendjemand zahlt, das steht ja in überhaupt keinem Verhältnis. Also wenn wir da Spieler sehen, also wir haben wirklich großartige Spieler in der Serie A und wenn wir jetzt einen Lukaku hernehmen, jetzt nur als Beispiel, ja, keine Ahnung.
Lustigerweise war das ja der Spieler, der ja eigentlich da zum Juve wechseln sollte. Die Juventus-Führung, allen voran Paratici, wurden ja für bekloppt erklärt, weil sich viele Juve-Fans auch einfach irgendwelche Lukaku-Videos aus Menu angeguckt haben, wo er immer verschossen hatte und dachte, das ist tatsächlich der Lukaku. Aber ich bin überhaupt nicht richtig und ich bin überhaupt kein Lukaku-Fan. Solche Spielertypen mag ich einfach nicht. Aber er ist ultra effektiv, ultra. Ich will mir nicht vorstellen, was Lukaku neben Ronaldo angestellt hätte.
Und da will ich jetzt nur auf den Gehalt eingehen und wenn der Dybala meint, er muss da 50% mehr verdienen als solche Leute, das ist halt dann schon, ich finde es schon frech. Also wenn das auch von Agresti stimmt mit 10 Millionen netto plus Bonus und steigend, also das ist ja überragend. Also sehe ich ja ähnliche Situationen, jetzt keine Ahnung, wie bei David Alaba und den Bayern, um ein bisschen weiter auszuholen, aber der liefert wenigstens auf höchstem Niveau. Aber ja, über eine gewisse Schmerzgrenze gehen halt die Bayern auch nicht drüber und dann heißt es ja gut, dann suchst du halt einen neuen Verein. Aber
ich glaube, der große Nachteil bei Dybala ist auch einfach, wenn du so ein Gehalt forderst, ne, dann darfst du eigentlich nicht so ein eindimensionaler Spieler sein. Und für mich ist Dybala halt jemand, wie ihr es eben auch schon angedeutet habt, der ist weder auf dem Flügel zu Hause, der ist kein richtiger Mittelstürmer. Für mich ist er nicht mal so ein richtiger Zehner. Für mich ist er so ein Zwischending zwischen Neuner und Zehner, der so hängend aus dem Zentrum kommen muss, für seine komplettes Potenzial abzurufen. Und Pirlo will ja auch noch einen sehr flexiblen Fußball spielen mit vielen Rollenübergaben, Positionsübergabe. Und da passt ein Dybala eigentlich von seinem Spielerprofil her eigentlich gar nicht rein. Und wenn er bei Juve bleiben möchte, dann müsste er eigentlich mit seinem Gehalt eher runtergehen, weil er halt nicht so flexibel ist. Was er am Ball kann, wissen wir alle. Ja, also ich bin eigentlich ein riesen Dybala-Fan, weil für mich ist der Typ magisch. Der kann Spiele entscheiden, wenn du den richtig einsetzt, aber für Pirlos Spielphilosophie und aufgrund seiner Eindimensionalität glaube ich auch nicht, dass das langfristig gut gehen wird für ihn bei Juve.
Ja. Aber man darf auch nicht, also aus der Sicht von Dybala darf man natürlich auch nicht vergessen, rein rational betrachtet, das ist eigentlich sein letzter großer Vertrag und da will er natürlich nochmal das raushauen, was er, ja, das Maximum sozusagen rausholen. Ich meine, der ist am Ende ein Fußballspieler, der ist keinem was schuldig, der ist auch Juventus im Endeffekt nichts schuldig. Ja. Das ist, ich verstehe schon, was er versucht, ob man das jetzt gut heißt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber am Ende des Tages ist es halt, wenn du gerade nicht in Form bist, wenn gerade Corona ist, dann solltest du dir zweimal überlegen, ob es sinnvoll ist, ein Riesengehalt, ob wir jetzt von 10, 12 oder 15 Millionen, sei mal dahingestellt, aber um die 12 Millionen wird sich schon irgendwo drehen. Er wird jetzt nicht weniger verlangen, sonst hätten die schon längst verlängert. Und ich sehe es auch auf dem Weltfußballmarkt aktuell schwierig, einen Verein, dem 15 Millionen. Ich meine, wir hatten ja das Thema schon vor Corona. Das war ja, daran ist ja im Endeffekt der Wechsel zu Manchester United oder zu Tottenham gescheitert, weil sie seine Forderung nicht bezahlen wollten.
Ja, das stimmt.
Bin ich gespannt, ob sie da einen Verein findet, der im Ansatzweise.
Aber die Frage ist ja, welcher Verein spielt, also jetzt mal ernsthaft, ich bin ein Riesenfan von dieser Zehnerrolle. Ich liebe Zehner. Kaká. Del Piero war zwar halb rechts, beziehungsweise halb links und teilweise Zehner und wir haben so großartige Spiele auf dieser Position gesehen, aber wer spielt heutzutage noch mit einem Zehner? Manu mit Fernandes und vielleicht Milan. In Abstrichen Milan, Bayern?
Ja. Milan auch.
Jetzt gerade mit Cialanoglu, ne?
Ja. Aber, Milan auch wieder sehr viel Positionsübergabe hat, also der Cialanoglu taucht auch überall auf dem Platz auf und ja. Das ist ein sehr moderner Zehner, sage ich mal. Ne?
Ja, aber wir hatten früher hatten wir das bei fast jeder zweiten Position hatten wir einen Zehner gehabt.
Ja, das stimmt schon.
Ja, der Zehner stirbt langsam aus, muss man dabei sagen.
Das sage ich auch immer. Also dieser Zehner
kann ein Blitzspieler sein.
Ja. Okay. Ja, vor allem aktuell ist ja gefühlt jeder Spieler ein Hybridspieler und muss physisch einfach überragend sein.
Ja.
Ich glaube, die besten Fußballclubs sind aktuell physisch überragend. Bergamo, wenn die ihre Form haben, dann sind die nicht aufzuhalten, gefühlt. Ja. Also rein vom Gefühl her.
Ist so.
Ja. Liverpool ist ja dadurch Champions League-Sieger geworden. Bayern hat die Mannschaften erdrückt durch ihre Stärke, wie sie von der physischen Form drauf war. Also aktuell ist jeder Spieler ein Hybridspieler. Jeder Spieler.
Ja, das ist der moderne Fußball. Also es wird so viel wie noch nie von den einzelnen Spielern abverlangt. Ne? Das ist wirklich krass, wie sich der Fußball entwickelt hat. Ne? Ja. Liebe Tifosi, wir gehen nochmal kurz in die Pause, weil wir haben jetzt wieder 15 Minuten rum, bevor wir wieder zu einer halben Stunde ausatmen. Machen wir nochmal eine kurze Break und dann hört ihr uns wieder mit unseren beiden Gästen Andreas Benz und Alessandro Consiglio von Juventus Fans Deutschland. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir haben heute immer noch unsere beiden Gäste, Andreas Benson und Alessandro Consiglio von Juventus Fans Deutschland im Podcast, die hier uns Rede und Antwort stehen in Bezug auf die Bianconeri. Und ja, wir kommen nun zum letzten Part dieses Podcasts. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an das Ganze mit der Personalie des Trainers. Und zwar, ja, ein Greenhorn, muss man tatsächlich sagen. Mr. Freeze, Andrea Pirlo, zum ersten Mal als Trainer aktiv. Und ja, das bei der alten Dame, dem italienischen Rekordmeister, die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Und deswegen wollten wir euch fragen, wenn ihr ein Resümee zur Hinrunde ziehen müsstet in Bezug auf Andrea Pirlo, wie würde dieses ausfallen?
Ich glaube, da haben wir eine differenzierte Meinung mit Benz. Mhm. Aber ich kann ja mal ruhig anfangen. Ja, fangen wir mal an. Er ist neuer Trainer. Er hat vor kurzem auch erst A-Lizenz, UEFA-Lizenz oder ähnliches gemacht, dass er auch offiziell Trainer sein kann. Tatsächlich eine Woche kurz vor Saisonstart.
Ja.
Also komplett unerfahren, auch kein U19, keine U23 trainiert. Er sollte eigentlich die U23 von Juve trainieren. Ja, verdient auch echt wenig im Vergleich zu Sarri und Allegri und jeden anderen Serie A-Trainer vermutlich von den, sagen wir mal, 6 Clubs, die oben stehen. Ich finde, dass Pirlo definitiv noch seine Schwächen hat. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass er aktuell noch nicht auf dem Niveau ist, wie wir es tatsächlich immer von Max kennen, von Massimiliano Allegri. Das ist für uns immer der Benchmark als Vergleich. Wiederum, und das ist auch richtig, das ist am Ende auch die Vergangenheit und das müssen wir versuchen, irgendwie auch zu streichen. Und wir müssen auch irgendwie Zukunft haben und müssen auch irgendwie auch einen Umbruch einleiten, sonst wird man nicht erfolgreich in den nächsten Jahren. Das ist uns auch bewusst. Also ich habe eine zwiespaltene Meinung. Eine, die ist eher positiv und eine weniger positiv. Weniger positiv ist aktuell die Position. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist aktuell überhaupt kein Juve-like, denn ich bin weiterhin der Meinung, dass Juventus auch weiterhin das Spielermaterial hat, um mindestens oben zu stehen. Also ich rede jetzt nicht unbedingt zwangsläufig von dem ersten Platz, aber ich rede von 1, 2, maximal 3 Punkten entfernt von dem ersten Platz. Und vor allem auch, dass man nicht so viele Unentschieden, nicht so oft Unentschieden gespielt hat, bereits 2 Niederlagen und oft auch nicht immer überzeugend. Das ist auf jeden Fall das, was ich ihm vorwerfe. Unter anderem denke ich auch, dass er aktuell noch nicht ganz einen Plan B hat. Manchmal will er zu sehr den Fußball revolutionieren, manchmal muss man sich das gar nicht so schwer machen, denke ich mir. Ja, auf der anderen Seite, also das Positive, muss ich sagen, ich denke, Pirlo ist einer, der schnell lernt und er hat es zum Teil auch bewiesen, dass er auch richtig starke Spiele liefern konnte, wie man bei Barcelona gesehen hat, unter anderem. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn Juve so jedes Spiel spielen würde, dann würden wir auch von einem sehr starken Juve sprechen aktuell. Ist natürlich aktuell nicht der Fall, müssen wir zugeben. Ich finde auch gut, dass er ja die U23-Spieler mit einbindet. Da waren jetzt einige dabei, auch wenn natürlich wir reden nicht von der Stammelf, aber wir reden wenigstens von guten Reservisten. Und das finde ich auf jeden Fall gut, dass er da ein bisschen Mumm beweist. Im Gegensatz zu Trainern, beziehungsweise in Italien gibt es ja immer noch das Riesenproblem damit, junge Spieler zu fördern. Das gibt es nach wie vor. Das ist ein mentales Problem in Italien, würde ich mal behaupten.
Oh, ich glaube, das ändert sich aber gerade gewaltig.
Ich habe da eine interessante...
Da hast du recht.
Ja.
Die habe ich letztens
da hast du recht.
Die kann ich kurz ich nur sagen, kann ich die ganz kurz schnell präsentieren. Da steht eingesetzte U21-Spieler in der Serie A. Und da hatte Lazio 0 Minuten. Null. Das war vor 2 Runden. Also der hat keinen einzigen Spieler unter 21 eingesetzt. Ja. Juve und Inter waren im Bereich von 1500 Minuten bis 2000 Minuten und Milan zum Beispiel 6000 Minuten. Also die setzen halt extrem auf Jugend.
Nur Bologna auch. Bologna ist ja, sehr Bologna viel auch, ja. auf junge Leute am Setzen. Ja gut, wer noch?
Milan war konkurrenzlos auf Platz 1.
Ja. Aber ich finde, es ändert sich gerade. Es ändert sich gerade immer mehr.
Auf jeden Fall. Also ich bin da komplett bei euch. Ich wollte nur sagen, grundsätzlich ist das ja so, dass man jetzt zum Beispiel aus Juve-Sicht den Stürmerersatz, also den Backup, da hätte man sich halt den Quagliarella geholt. Ne? Mhm. Und da ist man noch teilweise so nicht eingeschränkt oder beschränkt, sondern da denkt man halt auf kurzfristig und auf die sichere Variante, was ich natürlich auch nicht unbedingt falsch finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ich steige nicht immer auf diesen Hype ein, immer nur junge Leute einzusetzen, meine ich zu sein. Mhm. Manchmal ist der Hype nicht berechtigt. Aber klar, da muss natürlich Italien bzw. die Serie A, sie macht es ja schon viel besser als in der Vergangenheit, aber da muss sie natürlich auch den Schritt weitermachen und wagen. Mhm. Und ansonsten finde ich auch bei Pirlo gut, dass er er hat halt Juve-Stil und man merkt es auch in Pressekonferenzen, die kann man sich jetzt mal wenigstens auch angucken. Also klar, es ist total langweilig, weil er nicht so, er ist halt nicht Allegri und nicht so sympathisch, er ist halt teilweise zum Einschlafen, das muss man zugeben, aber es ist wenigstens zum Angucken, weil Sarri, das war echt eine Zumutung rein vom Erscheinungsbild. Und wenigstens haben wir mal einen Trainer, der vom Erscheinungsbild passt. Und Pirlo ist ja natürlich eine absolute Legende. Mhm. Es wäre zu wünschen, ich denke, das sehen ja vielleicht wahrscheinlich nicht nur die Juve-Fans, sondern auch Nicht-Juve-Fans, dass er als Trainer auch erfolgreich wird. Jetzt nicht unbedingt mit Juve. Aber generell für den italienischen Fußball, das wäre, wie geil wäre das, ihn in den nächsten 10 Jahren weiterhin auf der Bank zu sehen und als Größe dann, das wäre doch genial. Ich meine, Pirlo ist ein Spieler wie Buffon, der wird überall bewundert.
Ja, also wir haben uns auch gefreut, René und ich, wir haben auch uns gefreut gehabt, als Pirlo als Trainer von Juve ernannt worden ist, weil ja, ist einfach geil, solche Gesichter plötzlich auf der Trainerbank zu haben.
Wir feiern das einfach. Gattuso muss auch bleiben. Die nächsten 20 Jahren, das braucht der italienische Fußball einfach. Also das ist ganz wichtig, dass die Gesichter erhalten bleiben.
Ja, absolut.
Ja.
Okay.
Also ist eher eine Meinung, die ist eher ausgeglichen. Also nicht super positiv, aber auch nicht negativ. Also ich bin kein Schwarzmaler, um ehrlich zu sein.
Ja. Ich finde, man muss auch Pirlo gegenüber fair bleiben, weil er halt kaum eine Vorbereitung hatte. Und dann ist ja wirklich der Spielplan aufgrund der C-Punkt-Scheiße da so dermaßen eng, dass ich zum Beispiel vor Weihnachten die 2 Wochen, René, korrigier mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich meine, die Zeit vor Weihnachten haben die Teams 2 Wochen aufgrund der Doppelbelastung mit Champions League gar nicht mehr zwischen den Spielen noch großartig trainieren können. Da war nur noch Spielen, Regeneration und wieder Spielen. Das ging fast 2 Wochen so am Stück. Ne? Also es ist...
Ich muss sie da mal in den Verein hineinversetzen. Jetzt du musst vor jedem Spiel eine Videoanalyse, eine Gegneranalyse machen, dann eine Nachanalyse von dem Spiel. Also da wirst du ja wahnsinnig. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Entweder du bist im Flow und fliegst und Juve ist halt nicht geflogen und von dem her war es halt dann so, dann kämpfst dich halt ein bisschen durch. Ne? Von dem her ist auch nicht der optimalste Zeitpunkt halt einzusteigen.
Der schlimmste Zeitpunkt für anzufangen eigentlich. Der schlimmste. Du hast keine Vorbereitung und hast kein Training zwischendurch, Alter. Also es gibt gar keinen schlimmeren Zeitpunkt für einen Trainer wie Pirlo anzufangen. Gibt keinen schlimmeren.
Ne? Besonders und ohne Erfahrung. Ne?
Ja, also eigentlich, wenn wir das jetzt mal, wenn wir diese ganzen Störfaktoren berücksichtigen, macht das eigentlich richtig gut.
Ja, gut, also ich meine grundsätzlich, um vielleicht kurz abzuschließen, Alessandro hat es ja schon ausführlich dargestellt. Das Einzige, was mich jetzt, sagen wir es mal so, gestört hat, wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, natürlich das Interspiel.
und beim Interspiel hat man sehr deutlich gesehen, ich meine, es kann immer passieren, dass du in ein Spiel reingehst und dein Plan passt halt null. Und genau das war das Problem, weil Inter war komplett überlegen, Inter war taktisch besser, Inter war in allen Belangen besser in der ersten Halbzeit. So, dann erwarte ich von dem Trainer, dass er in die Kabine geht, er irgendwas umstellt. Also ich will jetzt nicht irgendwie anfangen zu analysieren, was man hätte machen müssen, aber ich warte, dass ein Trainer das kann und macht. Im Endeffekt sind wir in der zweiten Halbzeit, haben komplett 1-1 genauso durchgezogen wie die erste Halbzeit und genau das Ergebnis war 1-1 das gleiche. Mhm. Und das ist, wo ich dann sage, naja, das erinnert mich so ein bisschen an Sarri, der hat einen Plan A, wenn dieser Plan A nicht funktioniert, dann ja, wird gelaufen so eine Art. Mhm. Dann ist das Spiel so mehr oder weniger abhaken. Und das erwarte ich noch in Zukunft auf jeden Fall von dem Pirlo, dass er es irgendwo auch schafft, einen Plan B mitzubringen, beziehungsweise wir sind halt mega verwöhnt von dem Allegri, der innerhalb eines Spiels den Plan ungefähr 10 Pläne gehabt hat. Er hat 10 verschiedene Spiele in einem Spiel spielen können, wenn er es gewollt hätte. Der ist mit einer Formation reingegangen und ist mit einer fünften Formation rausgegangen. Und das ist natürlich halt als Benchmark ein bisschen unfair halt, ne? Gegenüber jedem Trainer.
Ja, ja, Allegri war wirklich sehr flexibel. Man muss euch auch zugute halten, dass ihr stark ersatzgeschwächt wart. Quadrado hat gefehlt auf der rechten Seite, links Alexandro gefehlt, da muss der junge Frabotta rein. Wer hat denn noch alles gefehlt? De Ligt hat gefehlt.
War gut. Das kann man auch nicht hernehmen, wenn man jetzt schaut auf die Konkurrenz, also wie viele Leute da teilweise fehlen bei den Mannschaften, die stehen auch weiter vorne. Also
aber in so einem Spiel.
Das ist nicht die Ausrede alleine.
Nee, nicht die Ausrede alleine, aber es sind die genauso kleinen Nuancen, die so Spitzenspieler am Ende entscheiden. Ne?
Und aber zudem hat Juve...
Ja, klar, aber in dem Fall war es ja keine Nuance, die das Spiel entschieden hat. Das war
Kilometer.
Es war im Endeffekt war es ein peinliches Spiel und ich meine, du kannst gegen Inter Mailand definitiv verlieren diese Saison, keine Frage, aber nicht so. So darfst du dich als Juventus Turin einfach nicht präsentieren und dann kriegst du halt die Kritik ab und dann musst du einfach dazu stehen. Und Corona hin oder her, aber wenn du ein Spiel die Saison vorbereiten musst, dann bereitest du das Spiel gegen Inter Mailand vor und scheißt auf alle anderen. Das ist einfach so. Und das ist das, was ich persönlich, wo ich den auch gerne auch hart kritisiert habe und wo ich mir in Zukunft auch deutlich Besserung erwarte. Und im Endeffekt hat er das ja auch gezeigt. Wir haben die nächsten Spiele dann gewonnen. Im Endeffekt bei Juve ist es, also meine Erwartung an Pirlo ist mir völlig egal, wie er es anstellt. Am Ende soll er die 3 Punkte mitnehmen. Ist mir völlig egal, ob das glücklich war, ob das fair war, ob das taktisch klug war. Am Ende brauchst du halt die 3 Punkte. Bei Juve, Gewinn ist nicht alles. Gewinnen ist nicht wichtig, Gewinn ist alles.
Ja, das mag sein. Also, was mir halt im Spiel gegen Inter am meisten aufgefallen ist, du kannst halt nicht von einem Danilo beispielsweise erwarten, dass der die Wege nach vorne macht wie ein Quadrado, weil er es einfach nicht drauf hat. Und ich finde schon, dass das Juve total abgegangen ist gegen Inter, ne? Und Frabotta kannst du auch nicht annähernd mit einem Alexandro vergleichen. Und ich weiß nicht, ich tue mir da wirklich schwer. Also da hat mich schon ein dicker Unterschied gemacht.
Wiederum, also wir haben auf jeden Fall immer wieder den Benchmark mit Allegri. Der hat da teilweise hinten, ne, mit Rugani, mit Stugaro, mit Cicilio gespielt und hat die Big Matches gewonnen. Der hat eine wie er es angestellt hat. Als die Innenverteidigung gehabt, also. Genau, richtig. Und wurde kritisiert, weil er die 3 Punkte mit nach Hause genommen hat. Also genießt nicht diesen Status, den wir ihm immer geben.
Ja, ja.
Bei unserer Community muss man dazu sagen.
Das stimmt schon.
Also klar, Schlüsselspiele haben gefehlt, das habt ihr auch richtig gesagt. Aber das war bei Allegri nie ein Alibi. Nie. Mhm. Ich kann mich an keiner Pressekonferenz erinnern, als er gesagt hatte, jo, die Ball hat gefehlt und ja, das ist natürlich Pech und so. Also ich, wirklich, er hat mit Sturaro, Dicilio, Rugani und solide Spieler, ich will diese Spieler nicht schlecht machen, aber das sind natürlich keine Stammspieler, ne, mit denen wir immer gespielt hatten teilweise.
Das stimmt schon. Also ich will Pirlo jetzt auch nicht freisprechen. Es war ein Faktor,
nein.
Sagen wir so. Ne?
Ja.
Und Pirlo hat ja selber auch zugegeben nach dem Spiel, dass er als Trainer natürlich auch eine Teilschuld trägt, weil er das Gefühl hatte, dass die Jungs seinen Matchplan einfach auch nicht verstanden haben, wie er es gemeint hat, weil er meinte halt, dass der Spielaufbau fast nur über die Innenverteidiger erfolgt ist und vom Mittelfeld gar nichts kam. Also die haben sich halt auch nicht gut positioniert. Positionsspiel war scheiße vom Mittelfeld. Und kann man auch sagen, hat Inter gut gemacht. Ja? Auf jeden Fall, ja. Und Juve hat halt keine Antwort gefunden darauf. Ja. Und
wenn nur du kurz, Zeitello, wir sind bei knapp 2 Stunden. Also ich sage nur, weil wir haben vorher auch schon Part vom Podcast gedreht. Ja, nur, dass ich sage. Ja, wir haben ja vorher auch schon 20 Minuten gedreht.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und wir kommen zur letzten Frage. Jungs, versucht euch kurz zu halten, okay? Wir machen so, nur oberflächlich
ankratzen. Was ist denn die letzte Frage nochmal?
Die Konkurrenz? Die letzte Frage ist genau, wie eure Sicht auf die Konkurrenz ist. Also, ja, was denkt ihr, wie geht die Rückrunde aus, wo landet Juve, wie seht ihr die Konkurrenz?
Ja, gut, wie wir das enden. Also der Ausgang ist klar, wir werden Meister. Die Frage ist nur, wie knapp. nee, ernsthaft, also ich hätte jetzt zum Beispiel, ich war sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert mit AC Mailand, als Ibrahimovic sich verletzt hat. Dass solange er da ist, er die Jungs da irgendwie hochhält und er das Team irgendwie auch zieht. Und hätte ich ihm nicht zugetraut, ganz ehrlich, als er kam, dass er so, also diese Qualität über 90 Minuten durchgehend abliefert in Corona-Zeiten, wo alle 3 Tage ein Spiel stattfindet. Ich meine, das hat er selber sich wahrscheinlich nicht zugetraut. Er hat doch selber gesagt, dass er keine 90 Minuten mehr spielen kann, so in der Art. Also schon in der MLS hat er das gesagt.
Ja.
Ich fand es auch beeindruckend, dass die das auch ohne ihn hingekriegt haben.
Ja. 2 Monate ist sogar.
Ja. Genau, das erste Down kam ja eigentlich gegen uns. Also wir haben das ja als erstes Team überhaupt Mailand mal geschlagen. Die waren ja das einzige ungeschlagene
Team. Seit fast einem Jahr.
Ja. 27 genau. Spiele ja. Ungeschlagen.
Ja. Deswegen, ich bin gespannt, wie das halt weitergeht. Also man sieht ja, dass kein Top-Team, überhaupt kein Team, also weder Bayern noch sonst wer, diese Konstanz, also die haben alle irgendwelche Probleme. Also Bayern, die gegen Kiel im Pokal rausfliegen, das hätte sich auch keiner für möglich erachtet. Ja. Aber man sieht halt...
Liverpool aktuell 5 Spiele nicht gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
Also Wahnsinn, jedes Team hat Probleme. Also ich glaube, rein rational betrachtet natürlich Inter Mailand ohne Doppelbelastung in der Champions League, Euro League, die sind ja nirgendwo mehr dabei.
Die haben sich verabschiedet.
Komplett, ja, die konzentrieren sich jetzt komplett auf die Liga und die haben einfach den
Kader. Vielleicht sind sie im Cup noch dabei, deshalb wissen wir dann erst morgen.
Ja, genau. Stimmt,
morgen ist ja wieder der de la Maradonina.
Ja, genau.
Und Conte ist halt sehr guter Liga-Trainer. Champions League ist nicht so sein Ding. Nee, aber
das ist nicht seine Disziplin.
Das ist überhaupt seine Expertise. Das ist seine Expertise, die Champions League.
Genau, da schnuppert er noch ein bisschen so. Ja. Aber Liga kann er. Also die haben auch die Breite im Kader eigentlich.
Total, muss man zugeben.
Also wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie noch weiter Punkte liegen lassen, weil dann sind die Mannschaften weg und dann sehe ich auch schwierig, sie einzuholen. Aber aktuell alles noch möglich. Wir haben uns, sagen wir mal, nach dem Winterspiel wieder berappelt. War halt ein starker Knockdown, aber zum Glück sind wir nicht liegen geblieben, sondern sind direkt wieder aufgestanden und im Gegensatz in AC und Inter haben dann Punkte liegen lassen. Mhm. Und deshalb, das gleicht sich schon aus und dann sehen wir über die Saison, wer einfach, also wir haben einen tiefen Kader. Ich meine, so ein Dybala, der einfach verletzt ist und De Ligt, der einfach verletzt ist, das trotzdem irgendwie kompensieren zu können mit einem glücklicherweise Chiellini, der einfach mal dann auch nochmal die Spiele macht, hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ich habe sogar eine Wette verloren, deswegen. So gut wie verloren. 10 Spiele hatten wir gewettet, ob der 10 Spiele die Saison macht, hätte ich ihm nicht zugetraut gehabt nach der letzten Saison. Ja. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr eng, sehr spannend, aber ich glaube, dass es geht über AC, Inter und Juve. Die 3 Mannschaften werden es unter sich ausmachen.
Alessandro, gehst du da mit?
Das unterschreibe ich. Ich gehe da mit, auf jeden Fall. Ich möchte auch noch mal unterstreichen, dass Pioli aktuell eine Mega-Arbeit mit Milan leistet und dass sie auch die Hinrunde verdient dann oben stehen. Und das wird echt interessant, wie das jetzt in der Rückrunde ausgeht, weil letztes Jahr, in der letzten Saison, war ja Milan ja gerade in der Rückrunde stark unter Pioli und das wird jetzt sehr interessant zu beobachten sein. Inter, da brauchen wir ja, gibt es auch, glaube ich, zwei Meinungen. Die haben definitiv den Kader, um den Scudetto zu holen oder wenigstens um den Scudetto zu spielen. Ich erinnere mich auch noch am Interview mit Conte oder Marotta, die sagen teilweise, dass wir noch nicht um den Scudetto spielen können, aber das ist für mich ein Vorwand, das ist ein Alibi. Die haben auf jeden Fall den Kader und die haben auch so viel Geld ausgegeben. Das ist die Mannschaft, die am meisten ausgegeben hat für den aktuellen Kader. Auch mehr als Juve, deutlich mehr sogar. Mhm. Die müssen um den Scudetto spielen. Also ganz ehrlich, da gibt es keine andere Erwartung eigentlich. Ja. Inter ist, wenn man so möchte, minimal der Favorit, wenn ich ehrlich bin. Minimal. Mhm. Natürlich ist Juventus als amtierender Meister und bei dem Kader, den sie immer noch haben, immer noch der Mitfavorit. Aber das ist ebenfalls unstrittig, ob die dann die Leistung abrufen können mit Pirlo, weil er eben sehr unerfahren ist und noch nicht dieses Know-how hat von Max Allegri. Das wird sicherlich sehr schwer. Da muss man den Flow finden, da muss man eine Siegesserie liefern, sonst reden wir nicht von einem Scudetto für Juve oder ähnliches. Die anderen Vereine, Napoli, Roma, Bergamo, sehe ich eigentlich ungefähr auf einem gleichen Niveau, haben gute Phasen, haben aber wirklich immer wieder diese schlechten Phasen und so gewinnt man keine Titel. Wenn man so viele Gegentore kassiert und so viele Spiele verliert, gewinnt man keine Titel. Bergamo wird sehr gerne und oft gehypt, aber kassiert unendlich viele Tore und meistens ist es so, gewinnt die Serie A die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Das war fast immer der Fall.
Okay. Hey, sehr cool für eure Einschätzung. Also, entweder die beiden Mailänder oder Juventus Turin werden sich den Titel holen. Jetzt noch ganz kurz ein Name, wenn wir das schon haben. Wenn Juve schon nicht Meister wird als Juve-Fan und ihr müsst einen wählen, wer sollte denn oder wer dürfte denn am ehesten noch Meister werden? Oder wer darf auf keinen Fall?
AC darf es werden und Inter darf es auf keinen Fall werden.
Ich glaube, okay. Also, Inter Mailand mit Konstra geht gar nicht. Ja. Also das kann ich nicht sehen. Milan ist in Ordnung. Ja. Meinetwegen darf es auch ein kleiner sein, aber
Rom kann es von mir aus auch werden. Also
okay.
Muss nicht.
Auf keinen Fall Inter. Wenn Juve nicht, dann auf keinen Fall Inter. Ja. Dann haben wir das geklärt.
Rom muss auch nicht sein, sonst habe ich hier zu Hause hier ein anderes Problem. Aber also ich bin mir sicher, dass es dieses Mal spannender wird als sonst. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Aber ich glaube auch, vor dem Spieltag, den wir hier zuletzt gespielt hatten, mit dem Sieg und wo die Konkurrenz geschwächelt hat, auch davor habe ich schon geglaubt, dass das noch machbar ist, weil da lagen noch 63 Punkte auf dem Tisch zu holen und jetzt sind 60 Punkte. Da ist auf jeden Fall noch alles offen. Juve muss noch das Spiel nachholen gegen Napoli. Da ist auf jeden Fall alles offen. Also klar, Juve ist total angeschlagen, aber Juventus sollte man niemals.
Wir unterschätzen sie auf keinen Fall. Wir möchten nur gleich schon vorwegnehmen, wir haben ja auch eine Top-11er-Hinrunde gemacht und ich hoffe, die Juventus-Fans verstehen ein bisschen, wir haben uns von Juventus auch mehr erwartet. Von dem her ist die Top-11 jetzt nicht gefüllt mit alten Damenspielern. Ja, also das mal zum vorwegzunehmen.
Deswegen sind wir auch gespannt. Sind wir gespannt, wenn ihr in eure Top 11 gewählt habt als Juventini, weil wir
also wir können ja ganz schnell wir haben das ja schon aufgeschrieben.
Genau, haut mal raus eure Top 11, weil also das war Juventus war wirklich unser größtes Problem, weil ich so geguckt habe, auf meiner Mannschaft habe ich mir gedacht, krass. Also am Ende wirklich nur, ich glaube bei mir war einer drin, ne? Bei dir auch?
Ja, auch. Ja. Auf der Ersatzbank hatte ich. Ja, genau. Und auf der Ersatzbank hatte ich noch McKennie.
Ja, genau.
Aber gut. Hast du Ersatzbank auch? Ja, gut, dann fangen wir an.
Ja.
Bitte. Muss man kurz raussuchen.
Chesney im Tor.
Chesney im Tor, das ist für uns, das machen wir mit Brünner oder ohne?
Am besten ganz, ganz, ganz kurz. Ganz kurz.
Chesney im Tor, von links nach rechts Theo Hernandez von Milan, De Vries oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ja. Und Inter, De Vries, ja, genau. Mhm. Tatsächlich De Ligt haben wir gewählt, weil Koulibaly und Co. und Skriniar, die haben auch nicht nicht von Anfang an immer gespielt. Mhm. Und De Ligt hat die 10 Spiele gespielt, aber die 10 Spiele waren absolute Weltklasse.
Okay.
Cuadrado tatsächlich, allein aufgrund seiner Vorlagen, und spielt auch eine mega Saison. Barella von Inter im Mittelfeld.
Ja.
Franck Kessié.
Ja.
Mkhitaryan auf jeden Fall nicht.
Das ist mein Mittelfeld. Barella, Frank, The Tank und Mkhitaryan habe ich auch, ja? Okay.
Ja. Sturm war, da muss ich auch selbst nochmal gucken. Cristiano, ich meine, Top-Torjäger, darf man nicht fehlen. Ja. Und ohne ihn hat man gesehen, wie Juve spielt. Ne? Ja. Auch wenn er jetzt gerade kritisiert wird. Ist ja meistens so, wenn er nicht trifft. Und Ibra, ich meine, er hat nicht so oft gespielt. Wenn er gespielt hat, alleine, wenn er nicht spielt, das ist einfach ein Faktor bei Milan. Ibra durfte nicht fehlen und haben wir eigentlich Lukaku mit drin? Ja, passt zwar Lukaku, nicht, aber wir haben Lukaku, der darf auch nicht fehlen.
Ja, ihr habt das Schnurrei wie ich und das ja, ist
okay. So. Okay, cool. Also wir müssen sagen, bei De Ligt, da gehen wir davon aus, allein der Fakt, dass wenn er die Rückrunde spielen kann, er ganz sicher am Ende da stehen wird in der Top 11 der Serie A. Klar, Koulibaly wäre Name gewesen, Kier von Milan, den ich übrigens besser fand als Romagnoli unter anderem.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch deutlich stärker.
Ja. Und ansonsten gab es da auch noch Skriniar, aber Skriniar, ihr wisst das ja noch, als er von
der war viel stärker Spurs
eigentlich, ja. Er war viel stärker letzte Saison. Ja. Also da war es, ja, also die sind auf der Bank, die anderen Spieler. McKennie ist auf der Bank, Immobile auf der Bank, Luis Alberto auf der Bank. Ich meine, da haben wir noch sehr starke Spieler auf der Bank. Ja. Mhm. Danilo noch auf der Bank.
Danilo ist auch gut bei euch, finde ich auch. Der hat
unter Pirlo ist sehr gut. Das ist der wichtigste Spieler in Pirlos System, meiner Meinung nach. Der hat auch die meiste Minute bei Juve.
Hybrid.
Ja, genau. Und es gibt halt keinen zweiten Danilo. Es gibt keinen Ersatz in der Formation Pirlo, der einen Danilo, also diese Aufgaben von Danilo übernehmen kann. Das haben wir mit Sandro probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ohne Danilo funktioniert das Pirlo-System nicht. Ja. Zumindest nicht in der Art, in der es gerne spielt. Ja. Und deshalb ist er, also sagen wir es mal so, in dem 4-3-3 macht das keinen Sinn, aber in diesem System Pirlo ist Danilo absolut nicht wegzudenken.
Ja, das muss man hier einfach so sagen. Das ist einfach Hammer, was er spielt hier so.
Ja, absolut, ja. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, ihr zwei. Hat mir eine Riesenfreude gemacht, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten. Vor allem, weil wir schon monatelang miteinander hinter den Kulissen am Rumflirten waren und jetzt hat es endlich mal geklappt. Und
ihr durftet ran.
Genau, wir durften endlich ran. Genau, also das war wirklich ein cooler Podcast und vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die es überlebt haben und durchgehalten haben die ganze Zeit und Hut ab an jeden, der vom Anfang bis zum Ende da geblieben ist. Also vielen Dank auch an die Tifosi und an euch beide natürlich. Vielen, vielen Dank. Echt toll gewesen. Wir freuen uns wieder mal, wenn ihr wieder mal reinkommt.
Bei uns. Genau, genau.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Teilnahme hier und ich würde sagen, auf ein nächstes Mal, Ragazzi.
Alles klar.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Wir kommen gerne wieder.
Ja, gerne. Unserer Seite auch. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann in 2 Wochen wieder. Ne, René? 2 Wochen machen wir dann wieder.
Haben wir gedacht, weil das ist eh so lang, das kann ihn niemand auf einmal hören.
Ja, ist so. Ja. Da habt ihr jetzt mal wirklich 14 Tage Zeit für euch, das Ding Stück für Stück auf Lunge zu ziehen. Genügend Material ist, glaube ich, da. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns dann hier an dieser Stelle mal in den Podcast zu. Ihr hört uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima, ci sentiamo e ciao.
Ciao, fino alla fine.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.